redet, ist nicht tot.
Wir scheinen gerade mal halbwegs kapiert zu haben, was Rassismus ist. Um möglichst einfach zu erklären, was Rassismus ist, nehme ich immer gerne Adornos Definition vom Antisemitismus zu Hilfe und sage, Rassismus ist das Gerücht über Menschen mit anderer Hautfarbe. Und strukturell wird der Rassismus, wenn dieses Gerücht zwar unausgesprochen bleibt, aber mein Denken und Handeln trotzdem irgendwie bestimmt. Das ist jetzt stark verkürzt, aber um Rassismus soll es hier sowieso nicht oder eher nur am Rande gehen, denn es gibt noch eine andere Geschichte. Ich habe Alltagsrassismus einigermaßen verstanden gehabt, nachdem ich vor über 10 Jahren das Buch Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Sow gelesen hatte. Noah war damals eine Kollegin von mir beim Radio und als ich die dann gefragt hatte, ob sie nicht mal mit einer Sendung mit mir zum Thema machen will, meinte Noah, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, mach lieber mal was über kritische Weißseinsforschung. Lang ist's her, lange musste ich drüber nachdenken, was das ist. So richtig begriffen habe ich es immer noch nicht. Aber ich habe Glück und kann jetzt der Aufforderung nachkommen. Nicht mit Noah Sow, aber mit Susan Arndt. Die ist Professorin für englische und afrikanische Literaturen an der Universität Bayreuth und betreibt dort unter anderem kritische Weißseinsforschung. Hallo Susan.
Hallo Holger.
Bevor wir richtig einsteigen, was hat denn das jetzt ausgerechnet mit Literaturwissenschaften zu tun?
Jo, eine ganze Menge natürlich, weil Literaturgeschichte heißt ja eigentlich immer auch in die Geistes- und Kulturgeschichte einer Gesellschaft einzusteigen. Und Literatur ist dabei eben mehr als nur eine Quelle, denn Literatur prägt ja, was wir denken. Also das ist nicht einfach nur eine Abbildung, sondern unsere Moralvorstellung, das, was wir wissen, wird sehr nachhaltig von den Erzählungen geprägt, die wir teilen. Wir sind, was wir uns erzählen und wir werden auch sein, was wir uns erzählen. Und das ist natürlich spannend für mich, das anhand der Literatur zu machen, aber ich buchse auch ehrlich gesagt immer ein bisschen aus. Ne? Das machen wir Literaturwissenschaftlerinnen total gerne, uns mit anderen Theorien und auch in anderen empirischen Feldern umzutun, die eben aus benachbarten Disziplinen der Humanities, also der Kultur- und Geisteswissenschaften kommen.
Hm. Die Wikipedia beschreibt kritische Weißseinsforschung als, ich zitiere, ein transdisziplinäres Studienfeld, das kulturelle, historische und soziologische Aspekte von Menschen beschreibt, die sich als weiß definieren.
Wow.
Ne? Erklär das mal, als würdest du es einem 10-Jährigen erklären. Was beforschst du da?
Genau, ich würde der Definition gar nicht folgen, weil da geht's ja schon los. Also viele sind weiß und wissen das gar nicht und setzen sich gar nicht damit auseinander. Also wenn ich es jetzt so ganz basal auf den Punkt bringe, dann frage ich eben, wer hat Rassismus erfunden?
Mhm.
Die Weißen. Wozu? Damit es dem Weißen besser geht als dem Rest der Welt. Das ist eigentlich schon der Kern. Also wenn ich mich mit Rassismus beschäftige, wurde sehr, sehr lange eigentlich nur darüber gesprochen, in den sogenannten Black Studies. Was macht Rassismus mit Schwarzen? Dann erschienen da aber ganz viele Passivsätze. Schwarze werden diskriminiert. Ja, von wem denn? Also deswegen ist es wichtig, diesen Blickwechsel zu haben. Wer diskriminiert, wer wird privilegiert durch diese Diskriminierung? Und das sind die Weißen. Und das geht eben tatsächlich bis in die Antike zurück. Ich setze es immer so 1492 als scharfe Zäsur an. Da können wir sicher nachher nochmal drüber sprechen. Aber darum geht es, denn die Rassismus, also in den Geschlechterstudien gab es etwas Ähnliches. Also erst fing es an mit Women's Studies, Frauenstudien. Dann hat man gesagt Geschlechterstudien, weil ja alle Geschlechter betroffen sind von Sexismus. Aber innerhalb dieser Geschlechterstudien gibt es auch sowas wie Männlichkeitsstudien. Also wer sind die Akteure? Wer sind diejenigen, die profitieren? Und das sind im Fall des Rassismus die Weißen.
Du sagtest eben Wissen, dass man weiß ist. Also das weiß ich doch, wenn ich in den Spiegel gucke, das sehe ich doch.
Jo, deswegen wurde ja auch Rassismus erfunden, ne? Also um zu sagen, es gibt ganz viele Rassen, aber es gibt eine Rasse, die es allen anderen überlegen und das sind die Weißen. Aber genau genommen, wenn ich jetzt mal ein Blatt Papier hinter mein Gesicht halte, dann bin ich nicht weiß. Das ist schon die erste sozusagen Abstraktion, die vor sich geht.
Ja.
Also warum wurde ich als weiß erzählt? Weil als die Rassentheorien erfunden wurden, gab es schon eine christliche Farbsymbolik und die definierte ganz eindeutig, weiß ist gut. Schwarz ist böse, weiß ist das Himmlische, schwarz das Animalische, Tierische, Diabolische. Und das speiste sich in die Erfindung von Rassen ein. Es gibt auch keine schwarzen Menschen, ne? Aber das war natürlich, die Leute im 17. und 18. Jahrhundert hätten voller Stolz gesagt, ja, ich bin weiß und deswegen bin ich überlegen. Aber im 20. Jahrhundert legte sich so eine Art Schammantel über Rassismus. Und die Leute haben gesagt, mir ist es doch ganz egal, wie du aussiehst.
Ich sehe keine Farben, ja.
Ich sehe keine Farben, ne? Was aber trotzdem weiter existierte, war Rassismus. Und Schwarze wurden weiterhin markiert. Aber Weißsein ist zu so einem unsichtbaren Markierer geworden. Die Leute würden, die meisten Weißen in Deutschland schrecken total zusammen, wenn ich sage, du bist weiß. Was? Ich bin doch nicht rassistisch. Weil okay. Für viele das natürlich einen Zusammenhang hat. Viele wissen das. Und in dem Moment, wo sie sagen, ich bin weiß, haben manche das Gefühl, jetzt stehe ich ja wieder mitten im Rassismus. Aber es ist genau umgekehrt. Indem ich das benenne, dass ich weiß bin, ja, sage ich, ich habe Privilegien und ich bin Teil dieser Diskriminierungsmaschinerie. Das erkenne ich an. Wenn ich sage, ich bin weiß, sage ich, ich bin rassistisch sozialisiert.
Du sagtest, es gibt keine schwarzen Menschen. Ich kenne welche, die nennen sich schwarz. Und ja, die würde auch ich von außen als schwarz ansehen, weil deren Hautfarbe ist echt sehr, sehr dunkel.
Genau, aber ich meinte eben, weiß und schwarz, das sind Abstraktionsprozesse. Ne? Also wenn wir jetzt 100 Leute auf die Bühne stellen würden, dann wüssten wir wahrscheinlich immer noch, wen wir beide sozusagen in Deutschland sozialisierte Weiße in das Weißsein mit reinnehmen und wen wir ausschließen. Obwohl es natürlich auch Grenzfälle gibt von Menschen, das ist sehr kompliziert, die das sogenannte Passing. Also die können in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten als Weiße durchgehen, machen aber trotzdem Diskriminierungserfahrungen durch Rassismus. Aber deswegen müssen wir uns bewusst machen, Hautfarbe ist ein erlerntes Sehen. Das hat uns der Rassismus beigebracht. Wir wissen, wer weiß und schwarz ist, weil wir rassistisch sozialisiert sind. Es ist keine natürlich gegebene Konstitution, die an sich sowieso immer schon erkennbar ist. Und dass Leute natürlich sagen, sie sind schwarz, das ist völlig richtig. Es ist sozusagen diese politische Aneignung als dieser Diskriminierungsgeschichte. Eben als eben Rassen erfunden wurden, wurden auf die eine Seite Weiße gestellt und auf die andere Seite wurden alle möglichen Kant spricht von Weißen, Gelben, Roten, Schwarzen. Da kommt es her in Deutschland. Und damit wurden sofort bestimmte Räume assoziiert und bestimmte Mentalitäten. Und im Kern lief es aber darauf hinaus, zu sagen, alle Weißen sind überlegen. Kant sagt eben, die Schwarzen müssen ausgerottet werden. Und er benutzt das N-Wort, das eben letztlich schwarz bezeichnet. Und in der Widerstandsbewegung wurden diese rassistischen Begriffe angefeindet. Gleichzeitig wurden sie aber sozusagen sich angeeignet und daraus entsteht im Deutschen zum Beispiel schwarze Deutsche. Dabei wird schwarze groß geschrieben, um zu sagen, da steckt Widerstand drin. Wir sind nicht mehr die, die Kant benannt hat. Wir wollen aber auch nicht sagen, wir sind Deutsche, Punkt, weil wir sind eben keine weißen Deutschen. Wir werden in Deutschland diskriminiert und um diese Diskriminierung weiter zu benennen, gibt es eben dieses Weg von schwarz oder den N-Wörtern, die dieses schwarz benennen, die diskriminieren, hin zu diesen emanzipativen, widerständigen Begriffen, schwarz, groß geschrieben, auch oder auch Black Panther. Da steckt schon dieser Widerspruch drin. Wir lassen uns von euch nicht positionieren und sagen, wir sind sozusagen eine Rasse, die den Weißen unterlegen ist, weil Rassen gibt's gar nicht. Mhm. Ja, und deswegen ist dieses Schwarze eher so eine, in der Wissenschaft sagen wir, soziale Position. Also, ja. So wie Weißsein auch, ist auch eine soziale Position im Rassismus. Und das ist nochmal was anderes als Identität, aber kann ich auch nochmal was zu sagen.
Gleich, ja. Du sagtest Aneignung. Ist Aneignung das, was schwarze US-Amerikaner machen, wenn sie sich gegenseitig als Yo Nigger bezeichnen? Ist das so eine Aneignung oder ist das wieder ein anderer Effekt?
Ja, es ist auch eine Aneignung, genau. Es ist aber noch ein bisschen anders. Also es ist tatsächlich, sich das den Begriff nehmen und zu versuchen, ihn tatsächlich in diese eigene Widerstandserzählung reinzubringen, ja. Und das hat nichts mehr mit dem weißen Du-N-Punkt zu tun. Ein bisschen, manchmal klappt das mit Wörtern. Also sowas haben wir bei schwul gesehen zum Beispiel. Ja. Das war absolut ein Schimpfwort. Mhm. Ne? Und mittlerweile ist es im deutschsprachigen Kontext so, dass natürlich einerseits höre ich Kinder sagen, oh, du hast aber eine Schwule.
Ja gut, das ist aber vermutlich spezifisch für Jugendkulturen, oder?
Ja, genau. Oh. Aber eigentlich hat es der Begriff geschafft. Und das N-Wort hat es nicht geschafft, außer eben in dieser spezifischen, sagen wir mal, Hip-Hop-Kultur, wo es dazugehört, zu provozieren und den Rassismus auch über Provokationen beim Namen zu nennen. Es darf natürlich oft sagen dann so Weiße und sagen, ja, die sagen das doch selbst. Ja, ist ganz aber ganz was anderes.
Warum ist das eigentlich ganz was anderes? Das ist ja jetzt vermutlich tatsächlich dann kritische Weißseinsforschung.
Ganz genau.
Zu sagen, das ist was anderes.
Weil wenn eine weiße Person sozusagen diesen Begriff ausspricht, dann steht sie mitten in dieser Diskriminierungsgeschichte, die für ihre ganzen Privilegien verantwortlich sind. Wenn ich mal ganz kurz ausholen darf.
Ja, bitte, wir haben Zeit. Ja.
Ja, also wann wurde Rasse erfunden? Eben wie gesagt, 1492. Wann wurde das N-Wort erfunden? Von den Portugiesen, dann ging es ins Spanische, ins Englische und kam ins Deutsche. Das war eben im 15. Jahrhundert, als Europa begann, andere Territorien zu versklaven und zu kolonisieren. Und das war natürlich auch im Kontext der Renaissance, der frühen Neuzeit, der Aufklärung eigentlich nicht toll, sowas Menschen anzutun. Mhm. Also brauchten sie ein Narrativ. Und das war ganz einfach. Es gibt Menschen, die sind allen anderen überlegen. Und es gibt Menschen, die sind eigentlich nicht vollständig Mensch. Also wir kennen das auch aus dem NS, das Stichwort Untermensch. Ja. Aber das war ja der Sinn der Rassentheorien, Menschen das Menschsein abzusprechen. Und in dem Fall war es dann einfach zu sagen, es gibt einige, die sind mehr Kultur und allen anderen überlegen und die anderen sind mehr Natur und damit allen anderen unterlegen. Mhm. Je mehr Kultur, desto überlegener, je mehr Natur, desto unterlegener. Und weil die gar nicht richtig Menschen sind, können wir denen was antun, was wir richtigen Menschen nicht antun würden. Zum Beispiel sie zu versklaven. Jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen. 18 Millionen Menschen, so sind die Schätzungen, wurden aus Afrika in die Amerikas deportiert. Ungefähr genauso viele sind dabei nochmal gestorben. Was ist passiert? Afrikanische Gesellschaften, vor allem in Westafrika, aber eigentlich zog sich das überall hin, wurden ausgeblutet. Über 4 Jahrhunderte wurden deren Rohstoffe geklaut von den Weißen, deren Menschen geklaut. Arbeitskräfte der jungen Generation gingen verloren. Die Gesellschaft blieben traumatisiert zurück. Und genau diese entführten Menschen mussten ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, durch die industrielle Revolution im Westen möglich war. Sie haben sozusagen den Tabak gepflückt und die Baumwolle und haben unbezahlte Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Und noch heute, und da mache ich jetzt mal einen großen Sprung, obwohl ich gerne auch über die anderen Jahrhunderte darüber sprechen würde, aber noch heute profitieren wir von diesem kolonialen kapitalistischen System, das andere Länder, andere Territorien ausgebeutet hat, andere Menschen ausgebeutet hat, und dass wir heute so reich sind, hat echt total viel damit zu tun. Und wir denken immer, ja, wir sind halt fleißig und die sind faul. Aber genau das ist die alte Erzählung, die uns das sozusagen den Weißen erlaubt hat. Und das heißt, wenn ich heute das N-Wort ausspreche, dann stehe ich noch immer inmitten in dieser Geschichte als weiße Person und mache mir nicht bewusst, dass dieses Wort eben nicht nur verletzt und Gewalt ausübt, sondern dass es auch eben diese ganze Geschichte in sich trägt. Und wenn ich das unkritisch verwende, dann sage ich letztlich immer noch wie Daniel Defoe, ja, na klar, oder Hegel, ja klar, Sklaverei ist wichtig und ist richtig, weil wir sind die Überlegenen und wir dürfen die Schwarzen versklaven und entmenschlichen. Also deswegen haben wir ja Black Lives Matter. Ja, nicht weil es eigentlich eine News wäre, dass schwarze Menschen sind, sondern weil im Namen der Entmenschlichung so viele Verbrechen eben an People of Color begangen worden.
Wäre dann vielleicht sogar der Slogan, weiß ich nicht, Blacks are people, wesentlich sinniger noch als Black Lives Matter?
Ja, das steckt natürlich da drin. We are all human, ne?
Oder aber, human, ja.
Hm. Ja, genau. Also People könnte man auch nehmen, weil wir haben ja auch People of Color. Also das ist jetzt wahrscheinlich, ich glaube, in diesem Matter steckt aber nochmal tatsächlich auch diese Idee, sie gehen alle etwas an. Ja. Ja, also es geht nicht nur um die Botschaft, ja, wir sind alle Menschen, was ja sozusagen die meisten, die rassistisch diskriminieren, gar nicht in Frage stellen wollen würden. Und trotzdem sind Weiße Teil dieses strukturellen Rassismus, in dem sie ständig Privilegien haben und in deren Ergebnis es ihnen besser geht, ökonomisch, aber auch von der Lebensqualität her als Schwarzen. Und deswegen sozusagen geht dich auch als weiße Person es etwas an. Das ist das Schöne in Meta, glaube ich. Das hat dieses Englische, hat so die verschiedenen Ebenen. Es geht uns alle was an, dass schwarze Leben zählen.
Jetzt gibt's ja viele Leute, die sich in Zacken dabei aus der Krone brechen, Schwarze nicht mit dem N-Wort zu bezeichnen, also einfach andere Menschen so zu bezeichnen, wie andere Menschen gerne bezeichnet werden wollen. Die argumentieren damit, dass das N-Wort im Grunde nur eine Ableitung aus dem Wort für die Farbe Schwarz in einer beliebigen anderen Sprache ist, Nero, Negro, irgendwas. Habe ich das richtig verstanden? Du sagtest eben, dass das würde sich ableiten schon daraus, dass das Dunkle ohnehin das Schlechtere schon gewesen ist. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also als die Rassen erfunden wurden, also aus dem Tierreich auf Menschen übertragen wurden, wurde das zunächst über Hautfarbe kodiert. Das ändert sich in den anderen Jahrhunderten. Da gehen wir dann in die Knochen, in die Schädel, irgendwann in die Gene. Aber am Anfang basierte das auf der Erfindung von Hautfarben. Das ist dann wieder so auf Klimatheorien basierend, die sogar bis in die Antike zu Aristoteles zurückgehen. Und jetzt musste man diese Rassen ja irgendwie kodieren. Und da haben die Leute, die das getan haben, sofort auf diese christliche Farbsymbolik zurückgegriffen, die ihm sagte, weiß ist gut überlegen und das Himmlische, das Göttliche, denken wir nur an Michelangelo und so. Ne? Also dieses sofort, diese Assoziation, es war, da musste man gar nichts weiter sagen. Die Menschen, die hörten, die sind weiß, hatten den ganzen Salat an Assoziationen gleich mit im Kopf. Und das Gleiche galt für Schwarz, was schon in der Antike als böse konnotiert war, also bei Aristoteles und anderen. Ich kann gerne mal ein Beispiel geben.
Es hätte also auch nie braun werden können und eine Abwandlung des Wortes braun. Es musste eine Abwandlung des Wortes schwarz.
Ganz genau.
Okay.
Weil schwarz war kodiert. Also wenn ich jetzt mal kurz ein Beispiel geben darf.
Ja.
Also was viele gar nicht wissen, ist, dass es eigentlich eben auch schon noch früher begann. Also ich habe, da kommt jetzt die Literaturwissenschaftlerin, Wolfram von Eschenbachs Parsival. Parsival hatte einen Halbbruder, der heißt Feirefis. Und das ist ein Text, der kommt aus dem 12. Jahrhundert, frühen 13. so. Und Parsivals Halbbruder Feirefis wird also vor Parsival geboren, und zwar von Parsivals Vater Gachmuid, der durch die Welten reist und eine Königin trifft, die als schwarz beschrieben wird, Belakane. Hinterher stellt sich raus, sie ist Muslimin, wird deswegen schwarz genannt, sie lebt in Indien. Also es wird in dem Buch als Orient bezeichnet, und sie wird schwanger. Und dann sagt Gachmuid zu ihr, du, ich muss dich jetzt verlassen, aber das hat nichts mit deiner Hautfarbe zu tun. Smile, smile. Also ich meine, warum sagt das dann? Also er verlässt sie. Sie bekommt das Baby und es wird schwarz und weiß gefleckt wie eine Elster geboren. So heißt es. Also schon da sind diese Rassentheorien. Schwarz und Weiße können sich gar nicht miteinander fortpflanzen. Sie küsst dann nur die weißen Hautflecken ihres Babys. Also von Eschenbach lässt sie das Weißsein extrem aufwerten. Und er reist dann irgendwann als junger Mann und trifft auf Parsival. Und zusammen suchen sie den Gral. Aber als sie den Gral finden, kann Feirefis ihn nicht sehen. Alle anderen können ihn sehen. Und dann wird er eben aufgefordert, sich taufen zu lassen. Das tut er dann auch, wird Christ, kann den Gral dann sehen. Und trotzdem sagt Parsival, du gehörst hier nicht her, geh dahin zurück, wo du hingehörst. Und hier sehen wir schon, dass da sozusagen dieses Schwarz und Weiß bereits kodiert ist. Es bedeutet Weiß christlich und Europa, und Schwarz ist das nicht christliche, nicht europäische. Schon, das war also schon als Kodierung nicht nur im Gut-Böse-Muster, sondern auch schon räumlich angewendet, eigentlich schon viel früher auch abrufbar. Und das fließt sofort in dem Moment, deswegen nennen die Rassen Schwarz-Weiß.
Gibt es das eigentlich auch andersherum? Also gibt es auch den Versuch der Nicht-Weißen, Weiße als minderwertig zu kategorisieren und entsprechend auszubeuten?
Nee, dieser Kolonialismus, das war ja sozusagen so eine globale Geschichte, wo Europa in die Welt expandierte und kolonisierte, anderen Menschen Räume wegnahm. Das war ja so eine sehr globale Geschichte. Es gab natürlich immer Streitereien in der Menschheitsgeschichte um Land. Meist ging es eigentlich nur um benachbarte Länder. Es gibt natürlich auch Großreiche, angefangen mit Alexander dem Großen, die wirklich über alle Kontinente hinweg sowas betreiben. Aber der Rassismus ist eben ganz konkret an dieses Projekt der Europäisierung der Erde, wie Reinhard das nennt. Also diese Kolonisierung von den Amerikas, Asien, also weiten Teilen Asiens, Afrika, Ozeanien. Da ist diese Idee dran gebunden, Rassen zu erfinden. Es gibt natürlich andere Modelle, Kasten in Indien oder so, die auch auf so einer Einsortierung von Menschen basieren. Und oft spielen Äußerlichkeiten oder wird der Körper kartiert, um so eine Ideologie zu erzählen. Aber es gibt nicht diese umgekehrte Erzählung, dass Weiße die Unterlegenen sind und Schwarze die Überlegenen. Ganz interessant ist, ich habe mich ja mal mit nigerianischen Märchen beschäftigt, da ist interessanterweise tatsächlich weiß sind die Geister. Und insofern ist es auch eine Farbe, die sehr bedrohlich ist für so die Igbo in Südost-Nigeria. Aber das ist niemals sozusagen, diese Erzählung hat ja keine, ist ja keine Weltwährung geworden oder hat nicht sozusagen, ne, in ihrem Namen wurde niemals die Welt unterworfen. Aber natürlich gibt es durchaus solche Kodierungen, dass man Hautfarben oder Farben insgesamt ein bisschen anders lesen kann. Aber für mich ist das eben immer wichtig, dass der Rassismus zur Kolonialgeschichte gehört und eben als Erfindung, als weiße Erfindung von Rassen gelesen wird.
Lässt sich nachvollziehen, also vor allen Dingen dann vielleicht tatsächlich auch über die Literaturen, warum wir das geschafft haben?
Ja, also interessant ist genau, wenn ich dann zum Beispiel so einen Hawkins lese, der von Elisabeth I. in England bezahlt wurde, um England tatsächlich auch in diesem sehr profitablen Handel mit einzubringen. Also England fühlte sich Ende des 16. Jahrhunderts sehr bedroht von Spanien, waren eigentlich eine kleine verletzliche Insel. Mhm. Und Elisabeth I. hat verstanden, also wenn wir überleben wollen als Insel, als Nation, dann müssen wir in dieses Geschäft mit eintreten. Sie schickt also Hawkins und später andere, die Afrikaner versklaven. Und da wird sehr deutlich, diese Leute kommen mit Gewehren, die aus der Ferne töten. Mhm. Und sowas macht Angst. Also wenn du auf eine Gesellschaft triffst, die eben so diese Waffen nicht kennt, dann ist das natürlich etwas, wo sie sofort militärtechnisch gesehen unterlegen sind und eigentlich nur noch mitspielen können oder eben Widerstand leisten, und eben dieser Widerstand kostet sehr, sehr viele Menschenleben. Also das heißt, diese Schusswaffen, die in Europa erfunden wurden, erzeugten sehr viel Angst und sehr viel Macht. Und dann gehört ja noch so ein Expansionsdrang dazu. Also eben England war so eine winzige kleine Insel, die total verletzlich war. Die hatten großes Interesse daran, einfach zu expandieren. Mhm. Und sich andere Länder rein zu klauen. Das muss man auch erstmal wollen, da Energie rein zu quetschen. Wenn ich halt in Westafrika gelebt habe, hatte ich gar kein Motiv. Warum sollte ich eigentlich jetzt Schiffe bauen, um mir andere Länder zu klauen? Wenn ich sozusagen eigentlich subsistenzwirtschaftlich gesehen sehr gut leben konnte, auch sozusagen in meinem eigenen Raum. Also es hatte sehr viel damit zu tun, aber dann ging das sehr schnell, das ging innerhalb von wenigen Generationen, dass die Menschen dann, also Kolumbus wurde ja auch noch kritisiert, sagen wir mal, dafür, dass er die Genozide begangen hat. Bartolomé de las Casas kommentiert das, dass das eben, das heißt, es ist gar keine sozusagen Entdeckung. Mhm. Ja, wie kann man denn etwas entdecken, was schon da ist? Also die in den Amerikas lebten ja Menschen, aber es wurde als leer erzählt und dann wurden die Menschen dort alle einfach mal getötet und dann war der Raum quasi leer. Und waren Genozide und dafür wurde Kolumbus auch kritisiert. Und deswegen brauchte er eben und andere seiner Zeitgenossen diese Erzählung. Und innerhalb von wenigen Generationen haben die Leute das so internalisiert, dass sie sogar glaubten, sie hätten die Aufgabe, andere Länder zu erobern, weil sie sozusagen in der Geschichte des menschlichen Leben, weil sie keine richtigen Menschen wären. Kommt hier schnell the white man's burden auf. Also wir haben den Zivilisationsauftrag. Damit wird natürlich der Kolonialismus getarnt, aber in der Literatur kann man sehen, wie schnell Leute das eben tatsächlich verinnerlicht haben. Und schon Hawkins schreibt, ja, da sehe ich halt Menschen, die sind gar keine richtigen Menschen, habe ich erst mal drei erschossen. Also er schon 1555 beschreibt er das so, als wäre das völlig okay.
Ja, ja, und der Umstand, dass sie sich haben erschießen lassen, gibt ihm ja dann außerdem noch recht.
Ja, ganz genau. Da komme ich jetzt mal auf mein Lieblingsbeispiel von Hegel, wir überspringen jetzt mal die Aufklärung, die das natürlich auch legitimiert einerseits, andererseits gibt es Abolitionismus in der Aufklärung. Hegel spricht dann auch immer noch über die Frage, dürfen denn Schwarze versklavt werden? 1819 sagt er, ja, also na gut. Genau genommen ist Sklaverei Unrecht, aber die Schwarzen wissen gar nicht, was Freiheit ist. Deswegen müssen wir sie erstmal versklaven und dann werden sie vielleicht begreifen, was Freiheit ist und dann können wir sie wieder freilassen. Und was das Absurde daran ist, ja, 1807 gibt's die erfolgreiche Revolution in Haiti. 1807, er sagt das 1819. Er sagt, dass nachdem Großbritannien schon den Handel mit versklavten Menschen verboten hat. Und jetzt kommt der Höhepunkt für mich. An einer anderen Stelle schreibt er sogar über diese Revolution in Haiti. Also er wusste, dass es einen Freiheitskampf dort gab. Und da schreibt er, aber da sieht man mal wieder, wie dumm die Endpunkt sind. Sie stellen sich den Franzosen und Engländern im Weg. Man sieht, sie sind tapfer, aber nicht schlau. Das heißt, er missinterpretiert ganz sehenden Auges das Freiheitsdrängen von Schwarzen, von Versklavten, nur um zu dieser These zu kommen, die wissen gar nicht, was Freiheit ist und deswegen müssen wir sie versklaven.
Hätte er das überhaupt noch anders interpretieren können oder war er selber schon so sehr gefangen eigentlich in seinem Weißsein?
Ja, er war gefangen in seinem Weißsein, aber er hätte es anders interpretieren können, denn das war ja der, sagen wir mal, nachdem Großbritannien den Handel mit versklavten Menschen 1807 verboten hat. Und zwar, weil es nicht nur mehr den schwarzen Widerstand gab, sondern weil es eben auch immer mehr weiße Schriftstellerinnen, Philosophinnen gab, die sich gegen die Sklaverei stellten. Er war extrem seiner Zeit hinterher. Ne? Und wenn ich da nochmal ein bisschen zurückgehen darf, für mich ist auch immer wichtig, was konnten Leute in einer Zeit wissen? Das steckt ja da so drin. Ne? Also konnte Hegel mehr wissen, konnte Kant mehr wissen. Und deswegen, für mich ist es immer toll, deswegen mache ich das auch in der Literaturwissenschaft, zu schauen, gab es in der Zeit selbst Gegenbeispiele? Also eben habe ich ja schon Kolumbus genannt, der von Bartolomé de las Casas kritisiert wurde, der dann auch eine unrühmliche Rolle gespielt hat, Bartolomé de las Casas, weil er dann selber vorgeschlagen hat, lasst uns doch die Schwarzen holen aus Afrika, die sind nun tatsächlich keine Menschen im Vergleich zu den First Nations in den Amerikas. Aber deswegen liebe ich Shakespeare. Shakespeare ist ja so ein sehr machtsensibler, machtkritischer Dude. Ja. Der hat genau verstanden, wie das funktioniert, Diskriminierung macht. Und der ist Zeitzeuge dieses Eintritts von England in die Versklavung von afrikanischen Menschen, in die Kolonisierung. Und der kritisiert das alles. Total krass. Der sieht es und der sagt in The Tempest, glaub doch nicht, dass das keine Menschen sind. Glaub doch nicht, dass die ihre Länder nicht verteidigen werden. Er lässt Caliban ein Freiheitslied singen. Freedom, heyday, heyday, freedom, freeday, heyday, freedom. Das ist total krass. 1611, also sagt er, die Schwarzen wollen frei sein und sie werden für ihre Freiheit kämpfen. Othello ebenso. Ne? Also zwar bringt er seine weiße Frau um, aber wir haben Empathie mit ihm. Wir können sogar verstehen, warum er das tut, weil dieser Rassist Iago ihn da rein manipuliert. Eine Weiße kann die Schwarzen doch gar nicht lieben. Und das ist für mich immer toll zu finden. In jeder Zeit gab es auch in Europa Leute, die das Gegenteil gesagt haben. Mal abgesehen davon, dass es immer Schwarze gab, die das Gegenteil gesagt haben. Also wenn sich Hegel ein bisschen Also wenn sich Hegel ein bisschen bemüht hätte, ne, dann hätte er das gewusst. Und um jetzt vielleicht noch einen Schlenker zu Kant zu machen, wenn ich darf.
Immer.
Ja, also das ist so ähnlich. Also er führt hier die Kategorie Rasse in den deutschsprachigen Kontext ein. Und dabei schreibt er ab von David Hume, fast wortwörtlich, heute würde man das wahrscheinlich sogar fast Plagiat nennen dürfen. Also es sind fast wortwörtliche Übersetzungen dieser Erfindung von vier Rassen. Und David Hume schreibt dann zum Beispiel auch, ja, es gibt keine Schwarzen, die je in Wissenschaft oder Kunst was Großes vollbracht hätten. Das schreibt Kant auch. Und das schreibt er, obwohl es gar nicht, also aus seinem Königsberg war es vielleicht weit entfernt, Halle oder Jena. Aber jedenfalls hätte er das wissen können, dass es dort einen schwarzen Philosophen gab, Anton Wilhelm Amo, der sogar zum Ding an sich geforscht hat. Also ganz großen Ding. Und zwar war das eigentlich so eine Art eines dieser sehr problematischen, gewaltvollen Experimente, dass Fürstenhäuser sich Schwarze als Kinder gekauft haben und sie dann im Experiment unterzogen haben, ob die lernen können. Und dieser Anton Wilhelm Amo hat also promoviert, ja. Ne, und hat eine Doktorarbeit geschrieben. Und trotzdem schreibt Kant 20 Jahre später, mir ist noch nie ein Schwarzer begegnet, der je in Wissenschaft oder Kunst was Großes vollbracht hätte.
Was hätte Kant denn gesagt, wenn man gesagt hätte, hier, Anton Wilhelm Amo?
Ja, dann hätte er vielleicht gesagt, also was Hume sagt, David Hume erklärt so ein Phänomen, da sagt er, ja, die wissen ja nicht, was sie tun und sagen, die plappern nur nach wie ein Papagei.
Ah, 100, wenn man 100 Schimpansen lang genug auf eine Schreibmaschine hacken lässt, dann kommt dabei auch irgendwann der Faust rum.
So ungefähr. So, also okay. Die Rassentheorien sind ja total unlogisch von Anfang an. Immer wenn man ein Gegenargument gebracht hat, hat sich die Rassentheorie irgendwo anders hin bewegt und sich nie mit dem Gegenargument auseinandergesetzt, weil Rassismus gebraucht wurde, um Kolonialismus zu rechtfertigen. Und deswegen haben sich die Leute nicht in ihre Karten gucken lassen, haben sich nicht auf Argumente eingelassen, sondern haben einfach behauptet. Also wenn wir dann zum Beispiel in ein Jahrhundert später gehen, dann wird langsam klar, okay, diese Klimatheorien, auf denen Kant aufbaut, ja, und Hume an Aristoteles, die sagen, okay, also die haben zu viel Sonne und die Sonne trocknet die Haare aus und die Sonne trocknet die Hirne aus. Das war so der Kern ihrer Argumentation, warum Schwarze eben keine richtigen Menschen sind.
Jetzt passiert die Sonne trocknet die Hirne aus?
Ja, das steckt übrigens Wahnsinn. Im Wort Äthiopier. Menschen mit verbrannten Gesichtern. Und das ist Aristoteles, erklärt das auch. Und das ist praktisch der griechische Begriff für alle Afrikaner, die keine Ägypter sind. Die Ägypter wurden ein bisschen rausgenommen, weil denen konnten sie die Kultur nicht ganz so leicht weg erklären.
Die haben so ein paar Pyramiden dahingestellt.
Genau. Ja. Irgendwie gab es da ja doch eine Hochkultur. Naja, da müssen wir uns mal gesondert mit beschäftigen, aber der Rest. Ne? Und damit arbeitet Kant immer noch. Also mit diesem. Und dann passiert Folgendes. Es leben plötzlich Weiße in den Tropen, weil sie ja die Länder kolonisieren. Und es leben Schwarze in unseren Breitengraden. Oh je, was machen wir denn jetzt mit den Klimatheorien? Das scheint ja gar nicht zu funktionieren. Man hätte auch sagen können, naja gut, dann ändere ich das jetzt mal. Es gibt gar keine Rassen. Nein, es geht tiefer in den Körper hinein. Dann fangen die an, eben das Schädel zu vermessen oder Knochen. Kamper zum Beispiel ist dafür ein Beispiel. Wie unseriös das ist. Der nimmt 5 Schädel. Ja. Ernsthaft. 5 Schädel, vergleicht die und leitet daraus wieder diese riesige Überlegenheitsarie der Weißen ab. Wobei, wenn man sich mal anguckt auf seine Zeichnung, dann hat er sogar, der hat echt diesem Schädel des Apollo noch Haare drauf gemalt, im Gegensatz zu den anderen Schädeln, und misst die Haare mit rein, um zu beweisen, dass das Gehirn größer ist. Ne? Also, so, dann sagen die Leute irgendwann, nee Leute, das funktioniert doch nicht so mit euren Schädeln. Jetzt sind wir mittlerweile bei 100 Rassen. Das ist doch alles albern, das geht doch
100
nicht.
100 Rassen haben die irgendwann mal definiert.
Irgendwann hatten die 100 Rassen. Okay. Im Kern ging es immer um das eine, die Weißen sind allen anderen überlegen, aber die hatten dann 100, weil sie ja dann merken, je mehr das auch ins Naturwissenschaftliche reinging, also weg von der Theologie und Philosophie, rein in die Naturwissenschaft, haben sie da so ein bisschen Probleme gekriegt. Und dann war irgendwann klar, also mit den Schädeln funktioniert das auch nicht. Und dann ging es noch tiefer in den Körper hinein, also in Richtung Gene. Und das konnten ja Laien gar nicht mehr widerlegen. Ne? Und da kam dann eben der berühmt-berüchtigte Richard Stuart Chamberlain ins Spiel, 1899, die Grundlagen des 20. Jahrhunderts. In Anlehnung an Gobineau sagt er, die höheren Rassen müssen sich der niederen erwehren, aber die weiße Rasse ist schon ziemlich beschmutzt, weil sie eben tatsächlich auch in den Tropen lebt und so weiter. Und er sieht eigentlich nur noch ein Sternchen inmitten der, was er weiße Rasse nennt, und das sind die Arier. Und die verortet er in Deutschland. Sozusagen, das ist die Krönung.
Ja, aber da hätte ich jetzt Skandinavien irgendwie weißer gefunden als Deutschland.
Ja, genau. Also es greift auch
rein vom Gefühl her jetzt.
Ja, genau. Also es greift mit da oben rein. Das ist so dieser antike Begriff der Skythen. Ne? Mhm. Also sozusagen aber in Deutschland wird es eben aufgegriffen. Ja, und wird es eben dann in diesen eliminatorischen Antisemitismus übertragen. Chamberlain ist ja der Stichwortgeber für den Nationalsozialismus, für Hitler und ganz eben basierend auf diesen Gen. Und dass man eben dann sagt, okay, ja, also meinetwegen mit den Hautfarben, das ist ein bisschen kompliziert, und mit den Schädeln, aber die Gene, das ist eindeutig, da haben wir Rassen. Und dann gibt es eben diese schrecklichen Experimente, die Eugenik, die übrigens auch dann nicht im Nationalsozialismus beginnt, sondern schon in den deutschen Kolonien. Eugen Fischer macht schon diese eugenischen Experimente in den deutschen Kolonien, gerade auch an den Herero und Nama, die ja Widerstand leisten gegen die Kolonialmacht und dann mit durch einen Genozid eben nahezu eben alle umgebracht werden. 80% der Herero und Nama sterben. Und er nimmt diese Schädel, Eugen Fischer, von diesen getöteten Menschen und macht dann da wieder seine Gen, also noch seine Schädelexperimente, und später werden dann die Schädel auch benutzt, um so diese Genexperimente zu machen. Und dann kommt irgendwann in den 60er Jahren, in den 40er Jahren sagt die UNO schon, es gibt keine Menschenrassen. In den 60er, 70er Jahren widerlegen Biologen, dass es möglich ist, Menschen genetisch nach Rassen zu unterteilen. Mhm. Und was passiert dann? Ja, kann ja sein. Aber Hautfarben, die sehen wir doch. Es gibt doch Schwarze und Weiße.
Das heißt, wir gehen also wieder 20 Schritte zurück.
Genau, wir gehen wieder 20 Schritte, okay. Weil wir haben ja mittlerweile gelernt, Hautfarben zu sehen.
Ja.
Ja, das ist ja da, dieses Wissen, und das lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Wir werden Hautfarben sehen, weil wir so sozialisiert sind. Und genau das machen sich dann die Rassisten zunutze.
Ja. Ja. Wir sehen die ja notwendigerweise. Ich musste mir neulich vorwerfen lassen, dass ich schwarze Menschen bemerkenswert finde. Und ich denke, ja, natürlich sind schwarze Menschen bemerkenswert in einer überwiegend hellhäutigen Gesellschaft. Wenn da ein Schwarzer rumläuft, dann bemerke ich den natürlich als erstes.
Ja,
und dann
genau.
Und schaltet sich natürlich die Heuristik ein, die mein Gehirn sowieso benutzt, um Fehlschlüsse und schnelle Urteile zu bilden. Und dann sehe ich ja diesen Schwarzen, der da steht, als etwas Besonderes an.
Ja, und ich glaube, das gehört eben zum Weißsein dazu, sich das einzugestehen, genau das zu sagen. Ich sehe einen Schwarzen.
Ja.
Und ich markiere ihn. Du hattest ja vorhin auch das mit der Hautfarbe angesprochen, ne? Also wenn wir das deutsche Wort Hautfarben nehmen, was bekommen wir da? Also bis vor kurzem ganz unkritisch immer etwas, was hellbeige ist. Also als ich schwanger war, habe ich so eine Stützschrumpfe bekommen und dann bin ich in den Laden gegangen und ich wollte gerne in Schwarz. Und dann hat sie gesagt, nein, Schwarz ist ein Kosmetikartikel, dafür müssen Sie dann 30 Euro bezahlen. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt aber mit Menschen, die nicht diese hellbeigen Strümpfe zahlen tragen möchten, ne? Weil es eben nicht dem Ton ihrer eigenen Haut entspricht. Und daran, also dieses Hautfarben, wenn Kinder diese Stifte nehmen, lernen die ganz schnell, weiß sein, das ist eben normal. Und aus dieser Perspektive werden Menschen, die von diesem angeblichen Normalmodus abweichen, markiert aus einer weißen Perspektive. Und ich finde das super, dass wir uns das eingestehen. Wir müssen uns das eingestehen, weil dann können wir endlich anfangen, darüber zu reden, was uns dieses Sehen von Hautfarben mit uns macht und warum, was du gleich sagst. Und dann kommt gleich die ganze Kette von Assoziationen. Die habe ich auch. Und es ist total schrecklich, dass ich die habe. Und ich kann auch erzählen, ich habe mich sehr mit meiner eigenen Biografie auch ein bisschen beschäftigt, um zu gucken, wann bin ich eigentlich so rassistisch geworden und wann habe ich angefangen, mir diesen Rassismus einzugestehen. Und dazu gehört dieses permanente Markieren von Schwarzen und das Sehen von Hautfarben bei Schwarzen, während ich meine eigene Hautfarbe gar nicht als Hautfarbe wahrnehme, sondern als Normalität.
Du hattest vorhin 1492 als scharfe Zäsur in der Erfindung der Rassen bezeichnet. Warum? Wegen Kolumbus?
Ja, genau. Wir kennen ja das alle als das Jahr, in dem Christopher Columbus die neue Welt entdeckte. Beides in Anführungszeichen. Habe ich schon gesagt, man kann nichts entdecken, was eigentlich
schon ziemlich viele Leute kennen, ja.
Genau, ganz genau. Und es war auch keine neue Welt. Für wen war die denn neu? Ne? Für ihn. Weil irgendwie sie plötzlich begriffen haben, da ist noch was hinterm Horizont. Aber was eben für mich deswegen auch, also das ist das eine, es geht sofort auch mit Gewaltverbrechen gegenüber den First Nations und den Beginn der Versklavung einher. Ja. Zugleich ist aber 1492 auch deswegen eine wichtige Zäsur, weil wie wird seine Reise finanziert? Sie wird von Königin Isabella finanziert. Wie kam sie an das Geld? Und da sind wir wieder bei 1492. 1492 endet der über mehrere Jahrhunderte dauernde Krieg um die Vorherrschaft auf der iberischen Halbinsel. Im Westen erzählen wir uns das auch als spanische Reconquista.
Ja,
das heißt aber,
ne?
Genau, Reconquista bedeutet, sie haben sich zurückerobert. Ja. Was natürlich sofort schon eine Positioniertheit einschließt, die haben das Recht dort zu sein, die Mauren, also die Muslimen nicht. Und das ist ja nicht der Fall. Der mediterrane Raum war ein sehr heterogener, kulturell, religiös gesehen Raum, der sich eher als Einheit verstand 1492 als Europa. Die Idee von Europa entsteht da gerade erst. Und eigentlich war der mediterrane Raum eben christlich, muslimisch und jüdisch geprägt. Und 1492 besiegt also letztlich Königin Isabella, setzt damit das Christentum dort als vorherrschende Religion, zwingt alle Muslimen Steuer zu zahlen oder aber eben die iberische Halbinsel zu verlassen. Und das Gleiche geschieht auch der jüdischen Bevölkerung. Die werden noch härter von ihr angegangen. Die werden alle enteignet und vertrieben. Und dieses Geld ist es, das Kolumbus Reise finanziert. Und deswegen ist für mich 1492 eben so ein Jahr, in dem die ganz verschiedenen Facetten des Rassismus, du hast ja vorhin auch mit der Antisemitismus-Definition angefangen, ne, die gehören natürlich historisch gesehen alle zusammen. Antischwarzen Rassismus, der Rassismus gegen Musliminnen, der orientalistische Rassismus, wie ich ihn nenne, oder eben der Antisemitismus, der Antiziganismus, also der Rassismus gegen Sinti und Roma, die gehören alle zusammen, differenzieren sich in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Räumen aus, aber 1492 ist das Jahr, wo wir sehen, wie das alles eigentlich zusammen an einem Ort sozusagen sich
kumuliert,
verbindet.
Ja.
Hm. Ja, genau. Und deswegen nehme ich eigentlich immer gern 1492 als Zäsur. Aber ich habe ja gezeigt, bei Wolfram von Eschenbach oder so, ist das ja auch alles schon da. Es kommt da auch nicht aus dem Nichts.
So, ich laufe jetzt so durch die Welt, also durch meine bundesrepublikanische, ich bleibe mal bei weiß-weißen Mehrheitsgesellschaft und sehe 10 Menschen. Von diesen 10 Menschen sind 2 schwarz, die finde ich bemerkenswert, weil sie schwarz sind, weil sie sich von mir stark unterscheiden in der Hautfarbe. Damit sage ich aber doch noch nicht, dass meine Hautfarbe die Norm ist, sondern damit sage ich doch einmal eigentlich nur, dass meine Hautfarbe die Normalität ist. Also das überwiegend Vorhandene. Wo ist dann bei mir im Kopf der Moment oder der Schalter, der aus der Normalität eine Normierung macht?
Ja, ich glaube, weil wir genau in dieser langen Geschichte stehen und die hat uns sozialisiert, die können wir gar nicht ausschalten. Also dieses in der Wissenschaft heißt es ja das Othering. Mhm. Also sozusagen das andere zu definieren, um eigentlich so eine Art Selbst, so eine Art Norm, so eine Art Normalität, also dabei zu benennen. Also
ich sage nicht, wer ich bin, sondern ich sage, wer ich nicht bin, indem ich sage, was der andere ist.
Danke, okay. Holgi, das war super.
Okay.
Super, genau das meine ich. Also in diesem Othering steckt aber dabei auch sofort immer eine Machtstruktur drin. Also ich kann das ja nur eben machen, weil ich die Macht habe, andere zu benennen. Also jetzt mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Oscar Wilde.
Ja. Die Macht hat der andere aber doch auch.
Nee, deswegen wollte ich hier gerade ein Beispiel von Oscar Wilde bringen. Ist jetzt ein anderes. Also er wird verurteilt, weil er homosexuell ist.
Mhm. Ne?
Und muss ins Gefängnis, muss sich irgendwie verschiedenen Therapien unterziehen. Und wenn der, also er wird als so anders definiert aus der heteronormativen Perspektive, die Heterosexualität als Norm setzt, dass er verurteilt wird aufgrund geltender Gesetze. Wenn der jetzt im Gerichtssaal gesagt hätte, aber ihr seid doch unnormal, dann hätte er das Gefängnis wahrscheinlich nie wieder verlassen. Das heißt, man braucht ja eigentlich immer Machtstrukturen hinter sich oder eben auch Gesetze und geltende Moralvorstellungen, um sich selber als Norm setzen zu können. Und das können Schwarze im deutschsprachigen Kontext nicht.
Stimmt, wenn mir ein Schwarzer sagt, aber du bist weiß, sag ich, ja, und gehe weiter.
Ja, genau. Also, und das würde dich gar nicht diskriminieren. Andere Sachen, wo du vielleicht nicht in der Machtposition bist, würden dir wehtun.
Klar, aber
nicht,
ich bin übergewichtig. Da würde das.
Ja, genau. Genau, da würde die, und wie wir alle haben solche Felder, ne, wo wir merken, da haben wir jetzt keine Machtposition, da sind wir eigentlich, da fallen wir, werden wir aus der Norm raus erzählt und dann werde ich auch verletzlich. Und deswegen steckt in dem, ich sehe mich selber als Norm an, immer auch schon eine Normierung, ganz unbewusst. Also ich kann das auch sozusagen, ich habe das in meiner eigenen Biografie bemerkt, also da gab es so bestimmte Zäsuren, weil ich habe mich gefragt, wieso habe ich eigentlich internalisiert, dass Schwarze anders sind? Warum war ich immer so rassistisch als Kind? Ich bin in der DDR sozialisiert, ja? Und mit das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass mein Vater immer gesagt hat, also wenn du als N-Baby, er hat es ausgesprochen, geboren worden wärst, dann hätte ich aber deine Mutter verlassen.
Wow.
Und dann habe ich immer gedacht, oh, dann ist das was ganz Schlimmes, ein N zu sein, ganz schlimm. Und dann bin ich immer sehr, sehr braun geworden als Kind und dann gab es eine Nachbarin, die kam immer und sagte, oh, so ein N-Püppchen und hat mir jedes Mal in den Hintern gekniffen bei dem Wort. Immer wenn sie das Wort ausgerufen hat, da habe ich schon wieder gedacht, okay, wenn man so ist, dann darf die Person das machen. Also bitte, ich will kein N sein. Ne? Und damit habe ich, glaube ich, indirekt auch begriffen, dass ich weiß bin. Also ohne, dass jemand je in meiner Kindheit dieses Wort ausgesprochen hätte, habe ich aber verstanden, wenn ich tatsächlich ein N wäre, dann wäre das was ganz Schlimmes. Zum Glück bin ich weiß. Puh, dann bin ich ja normal, dann stimmt alles mit mir. Und ich glaube, schwarze Kinder machen genau diese Erfahrung, nur machen sie ja diese Erfahrung, dass sie eben aus dieser Norm ausgeschlossen bleiben. Deswegen ist in dieser, ich bin ja normal und das meine ich jetzt erstmal nicht böse, steckt immer diese Gewaltgeschichte gleich mit drin.
Ja, ich komme langsam sickert es ein, also langsam begreife ich es. Ich hatte einen schwarzen Mitschüler, Johannes, da ging es mal um eine Klassenfahrt oder so und Johannes sagte, ich fahre schwarz und alle haben gelacht. Und das war halt nur lustig, weil er ein anderer war.
Ja. Klar. Ja, natürlich, genau. Und da, ich bin ja auch, also da steckt ja aber natürlich schon wieder drin, illegal, ne? Schwarzmarkt, Schwarzwaren ist ja immer auch immer, da wird es ja dann eigentlich auch zusammen lachen, dass im Halse stecken bleibt, ne? Also dass wir uns wundern, dass er das so sagt, Ja, sofort wissen alle, okay, ich sehe ihn ja auch als Schwarzen, während genau. wahrscheinlich du in der Zeit gar nicht gesagt hättest, oh, ich bin weiß. Ne?
Also nein, das, nein, um Gottes Willen, da waren wir 15 ja. oder sowas. Ja, ja.
Genau, also es war eine total asymmetrische Benennung. Man hat Schwarze benannt, aber nicht die, also Weiße haben Schwarze benannt, aber sich selber nicht. Und trotzdem haben wir zum Beispiel da, bis heute tradieren wir ja auch dieses Denken, dass Schwarz was Illegales, was Böses ist. In dem deutschen Kulturkontext ist Schwarz immer noch heftig negativ konnotiert. Ja, und dagegen.
Ich merke auch, es sträubt sich auch was in mir, auf den Begriff des Schwarzfahrens zu verzichten, zum Beispiel. Oder,
ja. Gut,
im Dunkeln ohne Ticket. Ist gut munkeln oder irgendwie so.
Ja, ja.
Ein Ticket, ja, okay. Stimmt, ja. Siehst ja, du, dass du ein Ticket hast?
Ich habe kein Ticket. Ja, oder es ist, ich verstehe das schon.
Also ich habe Schwierigkeiten damit, den Begriff des Schwarzfahrens in einen rassistischen Kontext zu setzen. Das meine ich.
Genau, ich verstehe das. Aber weißt du, genau wie ich vorhin gesagt habe, die christliche Farbsymbolung per se ist ja nicht rassistisch.
Ja.
Dieses Weiß ist gut und Schwarz ist böse. Aber weil der Rassismus sich das geklaut hat und so stark gemacht hat, können wir heute Wörter wie Schwarzfahren nicht mehr davon loslösen. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder, der sagt Schwarzfahren sagt, hat das sofort im Kopf, das Schwarz eben sozusagen was mit Rassismus zu tun hat.
Das hat niemand im Kopf. Ich musste 40 werden, um das überhaupt erstmal irgendwo zu hören. Und das war halt in Noahs Buch. Also von daher, ich gestehe jedem zu Schwarzfahren zu sagen, nicht zu wissen, was er sagt. Ja,
ja, genau, ganz genau. Aber das macht natürlich trotzdem die Sache nicht am Ende, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, am Ende nicht unschuldiger. Weil indem wir diese Wörter weiter verwenden, meine Kinder rollen auch immer schon die Augen, wenn ihre Mutter irgendwie, bist nicht schwarz gefahren. Also meine Kinder fahren natürlich nicht schwarz.
Natürlich nicht, nein,
niemals.
Nee.
Aber also klar geht es viel noch auf die Nerven. Ich denke einfach nur, es ist wichtig, das zumindest mal gehört zu haben.
Mhm.
Und sich dann, wenn man dann sagt, ich verwende das trotzdem, ist es für mich genauso eine politische Entscheidung, wie es nicht zu verwenden. Das ist mir immer ganz wichtig. Also, dass hier alle mal sagen, oh, Susan, du bist so PC, ja. Du bist so politisch korrekt, das ist ja total anstrengend, mit dir zu reden. Okay, kann ich nachvollziehen, ich gehe dir auf die Nerven, ich erschüttere irgendwie das, was du immer gesagt hast oder gedacht hast und das ist auch nicht schön. Und ich habe viele Freundinnen verloren, auch deswegen, weil wir uns dann gestritten haben und ich konnte das dann nicht mehr ausblenden, weißt du, das hat mich dann persönlich so wütend gemacht, dass ich das jetzt irgendwie mir total Mühe gegeben habe, das total so zu erklären, dass es eigentlich, wenn man es wissen will, auch verstanden werden könnte, aber Leute machen zu und sagen, das ist jetzt viel zu PC, mehr Argumentation muss gar nicht kommen und dann wird es weiterverwendet. Und deswegen habe ich für mich jetzt so die Schlussfolgerung gezogen, das N-Wort zu verwenden oder dafür sogar zu streiten, dass es im Kinderbuch stehen bleiben sollte, das ist genauso ein politisches Statement, wie wenn ich sage, das sollte sozusagen aus dem aktiven Sprachwortschatz verschwinden.
Selbst als Zitat?
Ja, Zitat ist ne, ich mache das so. Wenn ich jetzt, ich habe ja über Kant und Hegel geschrieben und ihren Rassismus, dann schreibe ich Endpunkt und erkläre in der Fußnote, warum ich es nicht benutze. Weil ich sage, ich möchte über Rassismus sprechen, ohne ihn zu reproduzieren.
Aber letztendlich machst du doch, ich ja auch, indem ich N-Wort sage, zwinge ich alle, die das jetzt hier gerade hören, genau das zu denken, was ich nicht auszusprechen wage.
Richtig, aber du irritierst zugleich, du brichst es zugleich, du machst zugleich eine Ansage und sagst, es ist nicht okay, dieses Wort zu sagen, weil das Wort ist gewaltvoll. Es ist ein Unterschied, ob du es aussprichst oder ob du sagst, ich reproduziere es nicht, weil die Leute, es ist, wenn du es jetzt einfach nur aussprichst, dann hört man es und es ist wieder reproduziert. Wenn du Endpunkt sagst, dann denken die Leute, warum sagt er das jetzt nicht? Ist ja komisch. Und schon zwingst du sie, 3 oder 5 Sekunden ihres Lebens mit dieser Frage zu verbringen. Super. Und je öfter wir das machen, umso mehr sozusagen wird eigentlich auch ein Nachdenken in Gang gesetzt. Und deswegen bin ich natürlich, um auf diese Zitatfrage zurückzukommen, jetzt auch nicht so sehr dafür, so super rassistische Bücher wie Robinson Crusoe komplett sozusagen zu whitewashen, indem man eben sagt, okay, ich ersetze jetzt konsequent die Sprache von Robinson Crusoe, der ununterbrochen das N-Wort benutzt, durch Schwarze. Das wäre ja Unsinn. Dann würde ich ja weg sozusagen spülen, dass er rassistisch war. Aber ich würde das gar nicht mehr in Kinderhände lassen, ohne nicht irgendwie durch eine kluge, kreative Art und Weise von vornherein deutlich zu machen, das ist ein echt gemeines Wort. Das tut wirklich weh, wenn sozusagen, weil es aus so einer langen Diskriminierungsgeschichte kommt. Also klar, zitieren, wo es nötig ist, aber in meinem, wenn ich jetzt Lehre habe zum Beispiel, bitte ich die Studierenden, wenn wir uns über Robinson Crusoe auseinandersetzen, dann bitte ich sie, wenn sie zitieren, das Endpunkt zu sagen. Wenn sie das nicht machen, okay. Aber ich habe diese Bitte formuliert und in der Regel halten sich viele daran, weil mir bewusst ist, da sitzen zwar vor allem weiße Studierende, aber es sitzen da immer auch schwarze Studierende. Und es gibt so Wörter, da zucke ich einfach zusammen, egal wie die gemeint sind. Also zum Beispiel ist bei mir, das ist jetzt ganz was anderes, weil es überhaupt nicht diskriminierend ist, aber ich hieß ja in der DDR Susanne, das ist auch eine lange Geschichte, obwohl ich ja eigentlich Susan heiße. Aber immer wenn das Wort so zusammen fiel, zuckte ich immer zusammen als Kind, weil ich immer dachte, Susanne. Also mein Name wurde ausgesprochen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich mache. Ja. Aber und so geht es mir mittlerweile auch mit dem N-Wort, obwohl ich weiß bin. Ich kriege immer einen Stich ins Herz, wenn jemand das einfach ausspricht. Ne? Und ich glaube, ich kann das ja wirklich, ich kenne das ja nicht aus einer Perspektive einer schwarzen Person, aber ich glaube, es macht am Ende gar nicht so einen großen Unterschied, ob das jetzt verletzend gemeint ist in der Situation oder ob es einfach nur ausgesprochen wird.
Das ist sowieso egal. Also es ist immer, ja. Der Sender hat dafür zu sorgen, dass seine Botschaft so ankommt, wie er sie verstanden haben will und ja, nicht umgekehrt. Genau. Also das wäre ja dann nochmal neu.
Heute habe ich eine echt krude E-Mail bekommen. Von jemandem, der, ich hatte ein Interview drin über das M-Wort, das sich auf Ohren reimt und habe halt erklärt, warum ich finde, dass das rassistisch ist.
Möhrchen.
Genau, das Möhrchen, die Möhrchenstraße. Und da schrieb der mir dann total lange aggressive Mail. Ja, also es ist immer das Typische, mir wird ja dann immer Emotionalität unterstellt, weil ich, der war dann, und der hat mir gesagt, also, das ist doch ganz einfach, Frau Arndt, wenn sich die Schwarzen von dem Wort diskriminiert fühlen, ist es doch ihr Problem. Sie sollen sich einfach, das entscheidet doch, was du immer eben gesagt hast, Sender und Empfänger. Ja. Schrieb er genau. Es entscheidet doch der Empfänger, ob er sich davon diskriminiert fühlen lassen will oder nicht. Ja, und das ist ja so ignorant, also was Machtkontexte angeht, ja. Genau.
Was mich bei sowas immer am meisten wundert, ich krieg sowas ja auch, solche Mails. Also hier die Kommentare zu dieser Sendung werden auch wieder entsprechend sein, vermute ich mal. Was ich immer nicht begreife ist, aber das ist ein Prozess bei mir gewesen. Ich glaube, als ich das erste Mal geschrieben habe, war das, ich weiß gar nicht. Nee, die hatte ich das gar nicht geschrieben, das war eine andere Interviewanfrage, die ich mal geschrieben habe. Ich auch gesagt, ich bin ein stinknormaler weißer Mann. Und ich musste 40 werden, um überhaupt zu begreifen, worum es geht. Und seitdem, das entwickelt sich natürlich auch. Und ich bin irgendwann halt an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, der Aufwand, also der Energieaufwand für mein Gehirn zu rechtfertigen, warum ich weiter N-Wort sagen will, ist ungleich größer, als es einfach nicht mehr zu sagen.
Ja.
Das ist, was ich meine mit Zacken aus der Krone brechen.
Ja.
Woher kommt es, dass so viele Menschen, wahrscheinlich kannst du da auch nur eine Mutmaßung äußern, aber woher kommt es, dass so viele Menschen sich wirklich mit ungeheurem Aufwand einen Zacken aus der Krone brechen, statt einfach zu sagen, ja, okay, dann nenne ich die Schwarzen jetzt Schwarze?
Ja, genau. Diese Frage finde ich auch total wichtig und die habe ich mir ganz intensiv dann auch nochmal 2012, 2013 gestellt, als es um diesen Kampf ging, das N-Wort in die kleine Hexe und Pippi Langstrumpf stehen zu lassen. Und es waren erwachsene, weiße Männer, die das wollten.
Ein irrwitziger Kulturkampf.
Ja, und ich erinnere mich noch an Dennis Scheck 2012, 2013, stellt er sich in Druckfrüchte rein. In der
Drastik. Wer es nicht weiß, Dennis Scheck ist ein Literaturkritiker im alten linearen Fernsehen. Im ZDF tritt er, glaube ich, auf. Ne?
Ja, genau. Und er hat da irgendwie immer, schmeißt immer Bücher in den Müll, die ihm nicht gefallen. Genau. Auch so eine sehr krude Geschichte.
Aber einen schönen Satz hat er mal gesagt. Er sagte, wenn dieses Buch ein Pferd wäre, müsste man es auf der Stelle erschießen.
Ja.
Weil es so sehr lahmt. Das fand ich dann wiederum ganz witzig. Aber
ein schönes Menschenbild, oder? Oder Tierbild. Naja, sei es drum. Aber da, genau, und das überrascht mich.
Verdammt.
Oder? Hallo? Wer ist er denn, der das entscheiden dürfte, dass das Pferd sterben muss? Aber ist egal, aber das, oft geht sowas, glaube ich, sowieso einher. Wer Sexist ist, ist Rassist und Antisemit und jedenfalls stellt er sich in der Tradition dieser Minstrel-Shows, also hat ein schwarz angemaltes Gesicht, ganz übel, Blackfacing, ganz dick angemalte rote Lippen und weiße Handschuhe. Und die Minstrel Shows, das ist eine gewaltvolle Sache aus der Jim Crow-Ära, wo sich Weiße über Schwarze lustig gemacht haben und gesagt, oh, die sind ja Affen. In der Tradition stellt er sich rein, nimmt Pippi Langstrumpf in die Hand und redet 5 Minuten, warum das N-Wort, und der spricht es natürlich aus, in das Buch gehört. Und da dachte ich, ey, das ist eine Übersetzung. Das solltest du als Literaturkritiker wissen, dass man Übersetzungen ja nun wirklich immer dem Zeitgeist anpassen darf und muss, weil sonst wird's ja gar nicht mehr gelesen, ne? Und da habe ich mich gefragt, warum machst du das? Und dann habe ich gedacht, okay, der hat ein Selbstverständnis als Linker. Wenn der sich jetzt eingestehen müsste, ach du Scheiße, 45 Jahre lang habe ich ein rassistisches Wort verwendet und das ist rassistisch. Was mache ich dann eigentlich mit meinem alten Selbst? Muss ich mein altes Selbst dann rassistisch nennen? Mhm. Oh mein Gott, dann muss ich ja mein ganzes Weltbild korrigieren, dann habe ich ja, Anführungszeichen, was Böses gemacht. Und ich glaube, da legt sich schnell so viel Scham über diesen Gedanken, dass man dann eher wütend auf die Leute wird, die sagen, ja, genau, dein altes Ich war rassistisch, scheiß drauf, ab morgen sag's anders, dann ist alles wieder besser. Also du kannst die Welt besser machen, indem du dich änderst. Aber diese Scham wird oft zu Wut. Und aus dieser Wut heraus wird dann oft eben sowas verteidigt, damit ich mich nicht korrigieren muss, damit ich mich nicht in Frage stellen muss. Und das fällt oft vielen Leuten schwer. Vielen fällt schwer, sich zu entschuldigen. Ja, und ich glaube, das steckt so ein bisschen dahinter. By the way, Deutschland hat sich immer noch nicht für den Genozid an den Herero und Nama entschuldigt.
Echt nicht? Hatten wir da nicht was im Bundestag neulich?
Ja, es gab immer wieder Vorstöße und war die Wiezorek Zoll Entwicklungsministerin unter der Schröder-Regierung. Sie ist dann nach Namibia gefahren und hat dann sehr salomonisch gesagt, ich bitte im Namen des gemeinsamen Vater Unser um Vergebung. Aha, wie ist aber das gemeinsame Vater Unser dahin gekommen? Also das, aber das Wort Entschuldigung fällt nicht, weil daran Reparationszahlungen hängen würden. Aber natürlich, also und das, darum geht es. Deswegen fehlt diese Entschuldigung noch, diese offizielle politische Entschuldigung, weil in dem Moment, wo das ausgesprochen wird, sozusagen auch Reparationszahlungen folgen müssten. Ja, so what, dann bitte. Umgekehrt musste, weiß nicht, ob das was, vor Haiti bis vor kurzem noch Entschädigungen an Frankreich zahlen, weil sie ja, wie gesagt, diese Revolution 1804, 1805 erfolgreich beendeten, unabhängig wurden und weil die armen Franzosen dadurch ihre Plantagen verloren, musste Haiti bis, ich weiß nicht, vor einem
Jahr. Das ist ein bisschen so, wie wir heute immer noch die Kirche dafür entschädigen, dass die vor ein paar hundert Jahren enteignet worden ist, ne?
Ja. Ja, genau. Also umgekehrt läuft es, aber Deutschland, nein, hat sich offiziell noch nicht entschuldigt.
Ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Zeit über Rassismus reden, also eigentlich übers Schwarzsein und nicht übers Weißsein. Aber wir wollten doch eigentlich übers Weißsein reden. Oder reden wir übers Weißsein und ich merk's nicht?
Doch, also wenn ich jetzt über Check rede, zum Beispiel, rede ich ja über weiße Handlungsstrategien.
Ja.
Also das zu verteidigen. Oder ich rede ja eigentlich die ganze Zeit doch darüber, was Weiße mitten im Rassismus tun, um ihre Privilegien zu schützen, um ihr Verhalten zu rechtfertigen und so. Und deswegen reden wir schon über das Weißsein, weil ich glaube, wenn wir über Weißsein reden, reden wir über Rassismus. Also es ist, man kann eigentlich nicht über Weißsein reden, ohne über Rassismus zu reden.
Warum sollte man auch sonst drüber reden?
Genau, weil die Weißen haben Rassismus erfunden und Rassismus privilegiert bis heute Weiße. Also auch jetzt in der Corona-Krise und so gibt es immer noch egal wo ich hinschaue, ich sehe, wie Weißsein darin operiert. Und vielleicht aber, hast du recht, muss ich das immer viel mehr runterbrechen, ne? Also nochmal sagen, warum ich darin Weißsein sehe. Das stimmt, hat sich vielleicht bei mir viel zu sehr so automatisiert. Ja.
Wie passt in Rassismus, haben die Weißen erfunden? Wie passt? Also es gibt ja auch in Asien Rassismus gegeneinander. Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der zur koreanischen Minderheit in Japan gehört. Und der hat mir seine Rassismuserfahrungen erzählt und ich habe gedacht, oh wow, das dürfte ungefähr so sein, wie mindestens als wärst du in Deutschland Türke, wenn nicht sogar noch Schwärzer.
Genau, also ich denke, dass natürlich gibt es Diskriminierung. Ich nenne das nicht Rassismus.
Ah, okay.
Für mich ist es wichtig, Rassismus genau da zu belassen, wo Rassen erfunden worden, wo das Konzept Rasse erfunden worden ist. Es ist immer so ein bisschen umstritten, ob das in Südostasien auch auf dem Rassebegriff basiert, weil Der Rassebegriff ist dann natürlich auch gewandert. Ja, aber sozusagen, wenn wir konkret auf die Erfindung von Menschenrassen schauen und uns die europäische geistes- und naturwissenschaftliche Geschichte anschauen, dann geht es einzig und allein immer darum, Weiße als überlegen zu erzählen. Und ich denke aber, genau dieser Rassismus ist dann um die Welt gereist und hat andere Diskriminierungsmechanismen, die es schon gibt, durchaus auch angeheizt, angefüttert, Argumente oder so, so dass gerade mit diesem Kontext, den du zeigst, da wird sehr krass drum gestritten in der Rassismusforschung. Also manche sagen, ja, das ist Rassismus. Ich persönlich sage halt, ich will ihn nicht zu sehr inflationieren. Also ich will, dass er da bleibt, wo er ist, weil sonst sind wir schnell dabei, dass auch Weiße rassistisch diskriminiert werden können. Und das darf nicht passieren, aus meiner persönlichen theoretischen Ansatzweise sozusagen heran.
Das heißt, du würdest auch da, wo Weiße tatsächlich ich sag mal, systematisch diskriminiert werden, Namibia, das ist kein Rassismus, sondern das ist einfache Diskriminierung, würdest du dann sozusagen sagen.
Also ich weiß nicht, ob in Namibia Weiße systematisch
Ich glaube, es war auch nicht Namibia. Ich rede gerade Quatsch. Ne? Was war was? Rhodesien? Nee, wo war denn das, wo sie diese
riesigen... Du meinst in Simbabwe.
Simbabwe, ja. Rhodesien, ja. Siehst du? Hm?
Okay.
Womit wir wieder bei der Reproduktion eines rassistischen, kolonialrassistischen Namens wären, ja.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Also klar, das ist, die weißen Farmer werden jetzt enteignet. Dazu kann man stehen, wie so in verschiedenen Weisen stehen, weil erstmal, wie sind sie denn an dieses Land gekommen? Das haben sie erstmal Schwarzen abgenommen.
Ganz klar. Ja? Aber sie werden nicht enteignet, weil die Schwarzen sie für minderwertig halten, sondern weil sie für Arschlöcher halten, ne?
Genau, und jetzt kommt hinzu, dass wir es mit einer sehr diktatorischen Regierung zu tun haben, die sozusagen Menschenrechte überall verletzt, nicht nur die von weißen Farmern. Und da müssen wir genau hinschauen, so wie diese Landenteignung da läuft, ist es natürlich eigentlich gar kein nur mehr Widerstand gegen Kolonialismus, sondern es ist eine diktatorische Politik. Aber das macht die ganze Geschichte noch nicht zum Rassismus gegen Weiße. Sondern das muss man ja wieder, also mir ist es immer wichtig, sowas dann auch im Kontext zu sehen. Jetzt einfach zu sagen, der arme Farmer verliert sein Land. Warum hat der arme Farmer denn eigentlich nie daran gedacht, vielleicht mal zu sagen, okay, das hat mein Urgroßvater dir weggenommen, jetzt teilen wir mal. Also wäre ja auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und da kommt ja für mich auch immer rein, dass Weiße... Das ist so ein Anfang, darüber über Rassismus zu reden und mir bewusst zu machen, dass ich Privilegien habe. Dann kann man aufhören und sagen, okay. Oder ich kann sagen, okay, was leitet sich jetzt für mich ganz konkret davon ab? Und ich glaube, jede weiße Person kann in dem konkreten Arbeitsfeld oder Umfeld, in dem ich mich bewege, etwas Kleines ändern. Also wenn jetzt die Leute sagen, okay, ich benenne jetzt meine Ohrenapotheke um, dann hat die konkrete Person, der Apotheker, die Apothekerin was gemacht. Und genauso könnten eben auch diese Farmerinnen in Simbabwe oder eben auch in Namibia, trifft es ja eh nicht zu, da ist eben nur keine diktatorische Regierung so am werkeln, sich auch überlegen, okay, wie machen wir eigentlich begangenes Unrecht wieder gut? Ja, wenn wir jetzt den teuren südafrikanischen Wein trinken.
Ja, naja, aber entschuldige mal, das sind ja meine Großeltern, aber was habe ich denn damit zu tun?
Ja, ganz genau. Aber deswegen wieder, das ist für mich diese Kurve, die ich vorhin zur industriellen Revolution gemacht habe, mir bewusst zu machen, dass Deutschland nicht deswegen so ein hohes Bruttoinlandsprodukt allein hat, weil wir hier die Fleißigeren, die Klügeren sind, sondern weil das auch auf historischem Unrecht fußt, kann mit mir plötzlich ganz was anderes machen. Ich kann Entwicklungshilfe gewähren und fühle mich immer noch gut dabei oder ich kann Reparation zahlen und sagen, ich möchte wieder gut machen und ich weiß, dass mein Reichtum nicht so hoch ist und dein und du sozusagen an diesem Reichtum nicht teilhast, weil ich der überlegene Mensch bin, sondern weil es historisches Unrecht gibt und egal, ob ich jetzt schuld bin, was mein Großvater gemacht hat, ich profitiere davon und deswegen will ich diesen Profit teilen.
Ist Entwicklungshilfe ein rassistisches Werkzeug?
Für mich schon. Da steckt schon ganz viel...
So Paternalismus drin, ne?
Paternalismus drin, Kontrolle, genau darum geht's ja bei der Auseinandersetzung von Namibia. Deutschland zahlt Entwicklungshilfegelder, die kommen aber bei den Herero und Nama kaum an. Wenn Deutschland Entwicklungshilfegelder zahlt, wird damit oft auch definiert, was damit zu tun ist. Und das hat natürlich auch so immer auch wirtschaftliche Interessen, die bedient werden. Und das ist so diese eine Ebene, also das hat auch ein ganz anderes, was du sagst, Schmeckle, also dieser Paternalismus, denn entwickeln heißt ja, ich bin entwickelt Und ich helfe dir jetzt, dass du dich auch entwickeln kannst. Und das ist ja die Erzählung, die Kant groß macht. Also es gibt Menschen, die sind vernunftbegabt. Das sind die weißen christlichen Männer. Mhm. Ja. Also Frauen, sagt er, sind auch nicht vernunftbegabt. Die sind das schöne Geschlecht. Ah, ja. Er sagt, also wenn eine Frau Griechisch lernen will, dann kann sie sich ja auch gleich noch einen Bart wachsen lassen. Ne? Also er ist total empört über Frauen, die wissen wollen oder die wissen, die wissend sind. Und das macht dann noch radikaler gegenüber Schwarzen, dass er eben sagt, die sind so vernunftfern, die sind nur Emotionen, die sind den Tieren gleich, die brauchen unsere Anleitung. Wir müssen sie entwickeln. Das steckt in seinem Fortschrittsgedanken drin und in seinem Freiheitsgedanken drin. Und natürlich ist diese Konstellation von Fortschritt, also der Historiker Deepesh Chakrabarti sagt, dass die weißen Kolonialgesellschaften die Kolonien in einen Warteraum der Geschichte stellen. Egal wie schnell die laufen, sie bleiben immer im Warteraum vor der Zukunft, die Europa sozusagen verkörpert. Und das steckt natürlich in Entwicklungshilfe drin. Die einen sind immer noch die immer noch zurückgeblieben sind. Mhm. Ja, und wir entwickeln. Das heißt, mit jeder Erzählung über Entwicklungshilfe reproduziere ich die Überlegenheit der Deutschen und dass das nur darauf basiert, dass wir überlegen sind und nicht sozusagen, dass das eben eine historische Verantwortung eigentlich auch dafür gibt, wie es jetzt um Schwarze in Namibia bestellt ist.
Das ist ja alles sehr abstrakt eigentlich, was wir besprechen. Wie übertrage ich das in meinen Alltag? Also woran erkenne ich, wann ich weiß bin? Oder bin ich jetzt sowieso immer?
Du bist immer weiß. Aber es spielt in verschiedenen Kontexten eine ganz andere Rolle. Also es gehört ja zu so einem Privileg. Also Weißsein ist die wichtigste Währung der Welt. Und dazu gehört das Privileg, dass du dir dessen nicht mehr bewusst sein musst. Also sagen wir mal, wenn ich als Studierende zum Unicampus gefahren bin und im Bus war und bla, dann konnte ich ganz entspannt meine Musik hören und kam super entspannt da an. Mhm. Und meine afrodeutsche Kommilitonin hatte vielleicht eine Diskriminierungserfahrung. Und wenn sie keine hatte, hatte sie Angst davor, dass sie eintreten könnte. Und diese Angst ist ja massiv. Das heißt, da hätte ich nie im Leben darüber nachgedacht, dass ich als weiße Person privilegiert bin. Ich hätte das aber. Und uns wird es, glaube ich, oft nur dann bewusst, wenn wir konkret über Rassismus sprechen oder wenn uns ein rassistischer Gedanke in den Kopf schießt und wir anfangen, darüber zu reflektieren. Und es ist sehr, sehr kompliziert. Also für mich ist es so eine Reise, die hat vielleicht 1994 begonnen. Also ich habe dann in London studiert. Mhm. Und ich konnte sehr schlecht Englisch, weil ich im Osten Englisch gelernt habe. Und dann war das so gerade, ich war 22, ich habe mich gefragt, bin ich jetzt ein Mädchen oder bin ich schon eine Frau? Das war so gerade mein Denken und ich melde mich, gehe am ersten Tag in die Uni und da ist eine schwarze Person, die meine Unterlagen in Empfang nimmt und der Mann war jünger als ich.
Ja.
Und er ging weg, um irgendwas für mich zu sortieren, weil ich angeblich, also ich dachte, ich habe ein Dokument vergessen, finde das in dem Moment und rufe ganz laut, Boy, Boy.
Oh Gott.
Also ich, oh Gott, weißt du, oh Gott.
Kellner,
der ganze
Kellner.
Raum, ja. Schweigen, alle gucken mich an. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Und der kommt zurück und sagt zu mir, weißt du, dass Boy ein total rassistisches Wort ist? Und ich habe es nicht gewusst, weißt du? Und das begann sozusagen irgendwie eben 90, 91 und dann habe ich so 4, 5 Jahre krass gelernt und immer auf Kosten von Schwarzen. Immer, weil ich erstmal eine schwarze Person total verletzt habe und die schwarze Person generös genug war, mir das zu erklären, weißt du. Und davon könnte ich dir jetzt mehrere so eine ganz gruseligen Geschichten erzählen, aber dann habe ich irgendwann verstanden, das war dann aber schon 2000 irgendwie, ey Susan, mach mal deine Hausaufgaben selbst, ne? Versteh mal, also du hast überhaupt das jetzt auch noch schwarze Personen anzuzapfen, weil du was über Rassismus lernen willst, das ist ja nun doch das allerletzte. Und dann habe ich angefangen, mich mit dieser kritischen Weißseinsforschung zu beschäftigen und habe versucht, das zu verstehen und habe geguckt, wo kommt's her. Deswegen bin ich in die Geschichte gegangen und habe literarische und philosophische Texte gelesen, die was mit Rassismus zu tun haben. Und das war, und der Lernprozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Ich stehe manchmal da und habe rassistische Wörter im Kopf oder auch, hab rassistische Bilder, weißt du?
Ja, wie willst du es denn auch anders machen? Also ich meine, ne, hier in Berlin ist mal ein Politiker, ein aufstrebender CDU-Kandidat, mehr oder weniger über den Schaumkuss gestolpert, weil er öffentlich gerechtfertigt hat, warum er ihn immer noch Endkuss nennt, gelegentlich.
Ja.
Das ist halt ganz tief rein sozialisiert. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das jemals alles ablege.
Nee, ich glaube, man kann immer nur eins schaffen. Also ganz viel, was ich gelernt habe, ist zuhören statt zu wissen.
Mhm.
Also, ja, dass ich dann, wenn jemand sagt, du, das ist ja total rassistisch, dass ich sage, nee, kann gar nicht sein, weil ich habe einen schwarzen Freund und ich und ich habe hier Afrika-Wissenschaft studiert. Also ich kann gar nicht rassistisch sein.
Aber in dem Moment, nein, wo ich frage, was, warum, mache ich ja schon wieder Schwarze anzapfen, wo du gesagt hast, das ist halt auch scheiße.
Ja, genau. Also das ist ja natürlich, ist es eine Freundin, ja, oder eine mir nahestehende Person, dann könnte ich sagen, du, kann ich mal kurz nachfragen, hättest du Bock, mir das zu erklären? Oder ich merke es mir, gehe nach Hause und mache das, was ich immer tue, wenn ich was lernen will. Ja, ich benutze Internetmedien oder ich nehme ein Buch zur Hand. Und es gibt ja, du hast ja gesagt, Noah Sows, Deutschland Schwarz-Weiß war für dich so Einsteigelektüre. Und das
ja, ich
ist
bin
so
aber
genial.
Auch, ich bin aber auch hart gesotten. Also ich finde Noahs Buch aus pädagogischen Gründen zumindest fragwürdig und empfehle mittlerweile Tupoka Ogettes Exit Racism, weil das auch ein sehr niederschwelliger Einstieg ist.
Ja, je nachdem. Aber ich meine, selbst wenn du diesen niederschwelligen Einstieg überstanden hast, dann musst du dich ja, bist ja immer noch nicht am Ende der Reise.
Das stimmt,
noch.
Ja. Dann,
und
ja.
Und was ich an Noah so liebe, an Noahs sozusagen Satire auch, also das ist immer so ein lachendes Mal.
Ja, genau.
Bleibt. Ich denke immer, ouch, erwischt, ja. Ouch, erwischt. Und also sie war für mich die wichtigste Lehrerin und die allerwichtigste Lehrerin war für mich Peggy Piche. Also so eine afrodeutsche Aktivistin und Wissenschaftlerin, die mir so krass beigebracht hat und auf deren Kosten, also sie ist die Person, die mir das beigebracht hat, über kritische Weißseinsforschung heute sprechen zu können und zu verstehen, einigermaßen zu verstehen, wie Diskriminierung tickt. Und das hat sie über Jahre lang mit mir gemacht. Und wir haben, also sie war natürlich auch oft super genervt von mir und ich rechne ihr das so hoch an, dass sie irgendwie mich nicht nie hat einfach dann komplett fallen gelassen, sondern wenn ich dann, also dann doch wieder irgendwie manchmal empört war, das kann doch nicht sein, du nennst mich jetzt schon wieder Rassistin. Ja, dass sie mit mir im Gespräch geblieben ist und das ist, und gleichzeitig hat sie eben als afrodeutsche Person, die in Ostdeutschland in Arnstadt sozialisiert wurde, so krasse Rassismuserfahrungen gemacht und die müssen wir aufarbeiten. Also das gehört für mich eben, darüber reden, zuhören, also wir,
das reicht, glaub, das reicht doch nicht.
Rassismusproblem. Ja, genau. Weißt du, Deutschland hat ein Rassismusproblem und zwar nicht, weil es Rassismus nur hat. Das hat's. Deutschland hat ein Rassismusproblem, weil wir das wegerklären. Permanent haben weiße Leute nur damit zu tun, diese ganze Farce Schule ohne Rassismus und so, weißt du?
Ja.
Und die ganzen Universitäten, wir sind divers, wir sind gegen Rassismus. Nein. Das ist genau das Problem. Wenn ihr sagt, ich bin gegen Rassismus und dann einen Punkt setzt, dann kann Rassismus grassieren. Ihr müsst euch trauen, das einzugestehen. Hört euch doch mal die Geschichten von Leuten an, die euch erzählen, wo der Rassismus jeden Tag wuchert und erklärt es nicht weg. Also ständig werden ja dann Einzelbeispiele genommen und gesagt, ach komm her, das ist mir auch schon passiert. Mir hat auch schon mal jemand dies oder jenes gesagt.
Kartoffel, Allmann.
Ja, genau. Also und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir einerseits verstehen, dass, also deswegen ist mein Plädoyer immer, das historisch anzuschauen, ja, weil wenn ich verstehe, wie lange das gewachsen ist, dann kann ich auch verstehen, dass es nicht einfach morgen aufhören kann, dass es nicht daran liegt, ob ich als Individuum sage, ich möchte jetzt nicht mehr rassistisch sein, sondern es geht darum zu verlernen und kleine Akzente zu setzen und kleine Dinge zu ändern, das kann mit der Sprache anfangen, ist aber damit längst nicht getan. Aber ich kann zum Beispiel den Mut haben, wenn meine Freundin was Rassistisches sagt, auch wenn ich eigentlich jetzt gerade chillen will und gemütlich den Abend verbringen will, kann ich sagen, du, das war jetzt rassistisch. Ich weiß, das wird stressig. Ja, es kann sein, dass es Streit gibt, aber ich mache das trotzdem. Und eben doch viel mehr tatsächlich, was du sagst, es gibt so viele tolle Bücher, die eben mittlerweile eben auch im deutschsprachigen Kontext handhabbar sind, auf verschiedenen Levels sozusagen, was du sagst, Einstieg oder ein bisschen fortgeschritten, dass ich erstmal verstehe, wie Rassismus tickt und was das konkret mit mir zu tun hat. Und nicht immer sagen, Rassismus, das sind die anderen, das ist NSU, das ist Nationalsozialismus. Genau,
sind die Nazis und Nazis sind wir ja alle nicht.
Genau.
Und ja alle im Widerstand.
dann bin ich im, das ist das Problem. Dann sage ich, Rassismus ist böse und ich kann auf die Bösen mit meinem Finger zeigen, wow, da bin ich jetzt fein raus und muss mich nicht weiter mit mir selbst beschäftigen. Ne? Genau, was du sagst, dann bin ich ja sogar widerständig, aber der Widerstand, das ist harte Arbeit. Ja, und die ist, und als Weißer sich gegen Rassismus zu stellen und den eigenen zu benennen, das ist super schmerzhaft. Das will man ja wirklich nicht wahrhaben, ja. Als weiße Person.
Das macht mir jetzt tatsächlich gar nichts aus, muss ich sagen. Also mein größtes Problem ist tatsächlich, was erzähle ich denn eigentlich dem anderen Weißen auf dem Campingplatz, wenn der irgendwie Rassismus verbreitet und ich sage, Alter, komm mal runter, sag doch einfach Schaumkuss. Und dann habe ich eine Diskussion an der Backe. Mir fehlen da oft auch einfach die Argumente.
Ganz genau. Und deswegen meine ich, die Argumente sind ja da und so wie immer, also ist vielleicht so ein Auftrag, also an Weiße in Deutschland, zu lernen, zu argumentieren. Also das eine ist zu verlernen, selber bestimmte Sachen zu tun oder zu denken oder zu machen. Und das andere ist, ich zu lernen, sich mit Wissen auszustatten, wie man tatsächlich Widerstandsarbeit gegen Rassismus arbeitet. Und das beginnt damit, dass ich erstmal mir Argumentationsstrukturen zurechtlege. Ja, und mir die hole aus Büchern oder aus Comedy-Shows. Ja, nur so hat ja auch diese tolle Edutainment-Attacke zusammen mit Mutlu Ergün, wo natürlich so eine Argumente mir eigentlich schon auf dem Silbertablett serviert werden. Das heißt, ich muss mir einfach nur mal die Zeit nehmen, zum Beispiel einen Antirassismus-Workshop am Wochenende zu machen. Hm. 2 Tage. Und schon kann ich das viel besser verstehen. Und ich würde sogar dafür plädieren, dass gerade Multiplikatorinnen von Wissen und von Moral in unserer Gesellschaft dazu verpflichtet werden. Ärztinnen müssen ja auch immer noch Weiterbildungspunkte sammeln. Ne?
Ja, das könnte man zum Beispiel auch in die Journalistenausbildung beziehungsweise in die Journalistenfortbildung packen. Das wäre überhaupt kein Problem.
Ja. Das wäre gar kein Problem. Und auch für Lehrerinnen. Und so. Also ich fände das cool, wenn es da sozusagen eine Offensive gäbe, das tatsächlich auch in solche Ausbildung und, wie du sagst, Weiterbildungsprogramme zu implementieren. Und dazu gehört, glaube ich, auch das mehr in die Gesellschaft zu tragen. Also wir hatten so eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mhm. Warum nicht auch mal einen politischen Auftrag, den Kolonialismus aufzuarbeiten? Weil wir dann automatisch auch darin stehen, wozu haben wir eigentlich den Rassismus gebraucht? Wozu mussten wir uns eigentlich als Weiße erfinden? Und was ist eigentlich immer noch übergeblieben davon?
Ja. Brauchen wir den Rassismus heute eigentlich immer noch? Oder werden wir den Scheiß einfach bloß nicht los?
Also er privilegiert immer noch.
Klar.
Ja, und deswegen also, braucht ihn Weiße immer noch.
Ich bin ein weißer Mann. Ja. In Westeuropa, also ne? Ja. Eigentlich müsste ich den ganzen Tag jubelnd durch die Gegend rennen.
Ja. Absolut. Ja. Und nur so nennt das ja Privilegien verweichlicht. PB. Sehr schön. Und das habe ich jetzt in der Corona-Krise beobachtet. Weißt du, so, das war nicht nur die vielen Kranken und Toten. Es war, glaube ich, auch so ein, oh mein Gott, das kann mir in Deutschland als weißer Person passieren, dass ich nicht beschützt bin, dass es mir nicht besser geht als anderen Menschen. Also da steckte für mich auch schon wieder so ein Stück Weißsein drin. Dann kamen mir so eine Vorschläge wie, ah ja, wir hätten hier eventuell Medikament, lasst uns das mal in afrikanischen Ländern probieren von diesen französischen Ärztinnen. Also auch wieder die Erwartung, uns Weißen muss es ja in der Krise besser gehen als den anderen, die sowieso Krisen gewöhnt sind.
Ja, die sterben und eh früher.
Ja. Die sterben eh früher. Und das war mal so eine von diesen Brennpunkt-Sendungen war dann irgendwie, wurde ausführlich über so eine Abiturientin berichtet, die darüber weinte, dass jetzt ihr Abiball ausfällt. Und ich dachte, echt jetzt? Du kannst nicht darüber reflektieren, wie es anderen Ländern geht, in denen zum Beispiel ein Shutdown, der Untergang auf Raten ist, weil die Familie sich nicht mal mehr irgendwie Essen kaufen kann, ja, oder Social Distancing unmöglich ist, weil die Leute in als Großfamilien in einem Raum zusammenwohnen. Stichwort Lesbos und Moria oder natürlich auch Lagos, bestimmte Stadtteile. Und du kannst nicht darüber nachdenken, dass genau diese Leute auch keinen Zugang zu Beatmungsmedizin haben, ja, also klar, sie ist jetzt 17 und darf das, aber für mich war es trotzdem
ich
genau.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht hingehen und immer, wenn es dir aus irgendeinem Grund dreckig geht, diese, ich sag mal, Privilegien, beziehungsweise ja doch diese Privilegienkette dir selber aufmachen. Du kommst dann natürlich notwendigerweise, insbesondere als weißer Mann in der Bundesrepublik Deutschland, egal wie dreckig es dir gehen mag, kommst du immer an einen Punkt, an dem es dir besser geht als so ziemlich jedem anderen auf der Welt.
Ja,
genau. Aber das ändert ja nichts daran, dass es dir dreckig geht.
Nee, das stimmt. Aber was, das ist für mich eigentlich die größte Lehre aus dieser Covid-19-Krise, weil ich auch erst, oh Gott, meine Mama wird irgendwie 83 und ich darf sie nicht besuchen. Und dann habe ich diesen Brennpunkt gesehen mit dem Mädchen. Und das war für mich eigentlich eher so ein Erwachen, dass ich dachte, hey, Susan, hab mal ein bisschen mehr Demut. Das bisschen, was du jetzt sozusagen opferst, das ist gar nichts. Und sei doch einfach mal solidarisch. Und irgendwie regt es mich total auf, dass jetzt berichtet wird, wie toll die spanischen Strände hergerichtet werden, damit man da Social Distancing Urlaub machen kann. Und da ärgert es mich schon, muss ich sagen, dass so wenig, das ist pietätlos in gewisser Weise, finde ich, so wenig Solidarität. Woanders gehen die Wellen nach oben, woanders können sich die Menschen nicht schützen. Und Deutschland denkt schon wieder nur darüber nach, wie ich so schnell wie möglich auf diesen Status quo, auf das Leben davor zurückkommen kann, wie ich alle meine Privilegien, Urlaub, 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 wieder in Anspruch nehmen kann. Aber es ist doch genau sowas, diese angebliche Recht darauf, mobil zu sein, während diese Mobilität anderen verweigert wird, die jetzt auch mit Ursache für so eine Pandemie ist. Und ich wünschte mir einfach ein bisschen mehr Demut. Und das hat auch wieder was mit Weißsein zu tun. Mir einzugestehen, wow. Ja, also ich kann teilen.
Nun musst du doch, aber an irgendeinem Punkt musst du doch sagen, so, hier mache ich jetzt die Tür, die Demutstür zu, weil die Kette ja immer weitergeht. Du verlierst doch sonst irgendwann auch den Verstand.
Das ist richtig. Ja, du hast recht.
Also, einmal bist du dann an einem Punkt, wo du versuchst, jedes Problem der Welt gleichzeitig zu lösen, jetzt mal übertrieben
fest. Ja, naja, weißt du, das Schlimme ist ja, ich bin ja nur eine Plappertante. Ich kann ja gar nichts. Wirklich, ich kann in meinem konkreten Kreis, in meinem konkreten Tätigkeitsfeld mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich was machen. Ich kann dämliche Bücher schreiben, die niemand liest, weißt du, über Weißsein. Aber mehr mache ich ja auch nicht. Aber was ich mir trotzdem versuche und dass ich auch meinen Kindern, also nicht nur dieses, ich bin mit dem Satz groß geworden, ich habe es gehasst, wenn ich nicht aufgegessen habe, ich mag kein Fleisch und ich musste als Kind Fleisch essen. Und dass meine Eltern dann gesagt haben, aber in Afrika verhungern die Kinder.
Ja, genau, der Klassiker, ja. Da habe ich immer gesagt, ja, pack's in den Briefumschlag, schick's hin.
Sehr gut, so frech war ich nicht. Aber genau das ist der Punkt, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Weißt du? So, aber was mir weiterhilft, ist, wenn ich sage, okay, hier bin ich jetzt, geht's mir scheiße? Und das, man kann auch Leid nicht sozusagen so, ach, dem geht's schlechter, aber jetzt geht's mir gut.
Ja, das funktioniert natürlich.
Ja, das wegrelativieren, danke.
Ich kenne tatsächlich Leute, denen geht's am besten, je mehr sie darauf gucken können, wie es anderen schlechter geht, als es ihnen vermeintlich geht. Wobei man dann auch nochmal fragen müsste, ob das nicht das tatsächliche Leid ist, was sie haben. Also anderes Thema.
Ja, okay, verstehe. Ja. Aber das steckt da vielleicht dann auch drin, gerade auch in dieser Krise. Das meinte ich, also dieses sich, aber ich habe doch ein Anrecht darauf, dass es mir besser geht, weil ich deutsche Person bin, weil ich weiße Person bin. Ich hatte auch viele Diskussionen jetzt in meinen Seminaren und dann wurde auch wieder weg erklärt, dass zum Beispiel eben so viele Schwarze in den USA mehr an Covid-19 sterben als Weiße. Das hätte ja was damit zu tun, wie die leben und dass sie keinen Vitamin D hätten wegen Melaninzusammensetzung. Totaler Schwachsinn. Wir reden über soziale Ungleichheit.
Ich wollte gerade sagen, also das hat natürlich was damit zu tun, wie die leben. Die Frage ist nur, warum leben die so?
Genau,
das ist mit Sicherheit nicht, weil sie schwarz sind.
Also, nee, ganz genau, sondern weil sie in Armutskonstellationen, wer arbeitet in prekären Berufen und so weiter und wer hat eine Krankenversicherung über einen Arbeitgeber? Und wer kann sich wie welchen Bioluxus leisten und wer nicht, ne? Aber das, deswegen meine ich, diese Demut kann mir dann sagen, ich kann meine Privilegien inmitten all dessen sehen. Und wenn ich die sehe, dann denke ich schon automatisch auch über Weißsein nach und darüber, auf wessen Kosten ich lebe. Für mich ist Gerechtigkeit ja eigentlich auch immer nicht eine Frage, wie viel kriege ich vom Kuchen ab, sondern von meinem Stück Kuchen, das ich habe. Wie viel gebe ich anderen ab? Und das kann ich dann kann ich meine Demut auch konkret in konkrete Sachen übersetzen. Fahre ich jetzt unbedingt an die spanische Küste zum Urlaub oder sage ich, okay, ich nehme jetzt irgendwie Geld, das ich habe und investiere das in die Gesundheit von anderen, die selber nichts haben, um in ihre Gesundheit zu investieren. Also es ist immer so eine Möglichkeit. Also es ist jetzt ein blödes
Beispiel. Ja, ich verstehe den Punkt. Ja.
Ja.
Nochmal ganz zurück zur Uni. Weißseinsforschung. Ist das ein Forschungsbereich für sich oder seid ihr so eine Hilfswissenschaft für die anderen, so wie die Gender-Wissenschaften zum Beispiel, die ja sehr stark in alle anderen Disziplinen reinspielen?
Ja, wir wären gerne Hilfswissenschaft für andere, aber wir werden
jetzt,
ja gar nicht.
Jetzt köpfen mich die Gender-ForscherInnen, ja, weil ich Hilfswissenschaft gesagt habe.
Ja. Also ich meine, die Gender Studies haben den Weg schon etwas weiter hinter sich als die kritische Weißseinsforschung oder die Rassismusforschung. Ne? Der Weg hat früher begonnen und die Gender Studies sind mittlerweile etablierter, aber längst noch nicht so etabliert. Stichwort Til Schneider, dieser AfD-Pegida-identitären Typ.
Ja, der, gut, ja, die, warum er nicht, ja.
Ja, und an der Universität Bayreuth direkt neben meinem Büro arbeitete und dort jetzt auch immer noch lehren darf, lange Geschichte, der sagte eben, die Wissenschaft, wie verkommen die Wissenschaft ist, sieht man ja daran, dass es bestimmte Personen gibt, die Gender Studies und kritische Weißseinsforschung machen dürfen an deutschen Universitäten. Ne? Also, und da hat er wahrscheinlich auch durchaus auch mal in meine Richtung geschielt. Mhm. Aber der Punkt ist, die Gender Studies sind tatsächlich so eine transdisziplinäre, also erst war es, sagen wir mal, ein Konzept, ja, dann war es ein bisschen eine Theorie, die in verschiedenen Disziplinen, Geschichte, Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft,
ja, dann ich sehe das in der Ökonomie, in der Medizin, genau.
Ja, genau. Und mittlerweile würde ich sagen, es ist ein Fach für sich. Ne? Mhm. Also und dieses Fach ist sehr inter- und transdisziplinär aufgestellt und dadurch, dass es immer etablierter wird, greifen Befunde der Gender Studies auch mehr und mehr tatsächlich mal über in eine soziologische Studie, die jetzt nicht primär Gender in den Mittelpunkt stellt. So weit ist die kritische Weißseinsforschung noch nicht. Also zusammen mit Peggy Piche, Maisha, Maureen Eggers und anderen haben wir also sozusagen in den frühen 2000ern begonnen, überhaupt mal Weißsein versucht, akademisch zu thematisieren. Natürlich ist es im Aktivismus, im politischen Widerstand, in der Bürgerrechtsbewegung längst Thema gewesen, aber nicht in der Wissenschaft. Aber ich würde sagen, bis heute ist es kein Willkommensgruß. Also als ich an die Uni Bayreuth kam, war es dann auch so, dass mir dieser Ruf, oh Gott, die Unruhestifterin, vorauseilte. Und als einer meiner allerersten Konstellationen traf ich also oft in dieser Berufungsverhandlung auf den Präsidenten und meinen Dekan, der übrigens diesen Til Schneider eingestellt hat. Mhm. Und der Präsident wollte mir eine Stelle geben. So. Und dann hat mein Dekan ein Veto eingelegt. Und dann hat der Präsident zum Dekan gesagt, ja, wieso legen Sie jetzt ein Veto ein? Die Fakultät bekommt eine zusätzliche Stelle, weil ich Veto einlege. Ich habe also die Stelle nicht bekommen. Als wir rausgingen vom Präsidenten, habe ich den Dekan gefragt, warum? Warum haben Sie denn jetzt Veto gegen diese Stelle eingelegt? Mir gehen Ihre Themen auf die Nerven. Rassismusforschung, wer braucht das schon? Ja,
genau,
das
war 2010. Der Dekan.
Ja, ja. Und das war 2010.
Hat dieser Dekan das dann irgendwann verstanden?
Nö, das glaube ich nicht. Ich habe mit ihm nie wieder gesprochen. Der ist mittlerweile berentet.
Okay.
So, ja, also ich habe mich natürlich in dem Moment habe ich es versucht zu erklären, aber ich glaube nicht, dass, also man schafft das ja auch nicht, wenn jemand nicht zuhören möchte oder so. Ich habe in dem Moment gesagt, ja, aber natürlich, das ist doch wichtig. Aber es war so, aber als ich dann sozusagen ankam, da waren dann auch meine allerersten Eindrücke war, ich war bei irgendeiner Tagung oder so und dann kam eine Kollegin und sagte, hi, Susan, darf man denn in deiner Anwesenheit überhaupt noch weiße Milch in schwarzen Kaffee kippen? Also während sie das tat in der Kaffeepause. So, ja. Dann denke ich mal, Leute, ja, was, ich mach die eure Forschung und ich mach meine. Und als Forscherin der kritischen Weißseinsforschung habe ich ganz oft erlebt, dass die Leute deine Ideen, deine Projektanträge einfach nur ablehnen. Manchmal sogar, obwohl das Geld da ist und kein Gegenantrag ist, sondern einfach so, und das ändert sich gerade. Das ist so gut. Es ändert sich gerade, Holgi, und das macht mich echt so.
Das nennt man Bewusstseinswandel dann.
Ja. Also immer mehr merke ich, dass Leute tatsächlich auch jetzt Bock haben, halt sich damit, also Vorträge oder Bücher zu lesen oder das zu integrieren in ihre eigene Forschung. Und auch das Flair, in dem ich jetzt arbeite, ist ein ganz neues. Also es ist so eine Generation von weißen Männern gerade in Rente gegangen und neue Leute wurden berufen. Und das fühlt sich gerade, ich arbeite ja an der Uni Bayreuth an der Anglistik und im Afrika-Schwerpunkt. Und gerade der Afrika-Schwerpunkt hat es wirklich sehr, sehr nötig, da die kritische Weißseinsforschung eben als dauerhafte Methode auch zu implementieren. Und das kommt jetzt da auch gerade an. Ich habe tolle Kolleginnen, mit denen wir das zusammen machen. Und es ist ein ganz neues Feeling.
Was sind denn das eigentlich für Methoden, mit denen du forschst? Also es ist ja jetzt schlecht ins Labor gehen und irgendwas messen.
Ja, na gut, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin ja Literaturwissenschaftlerin, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Methode wäre, Robinson Crusoe zu lesen, wenn ich da so, dann frage ich, ich kann jetzt sagen, der Roman ist rassistisch, weil das N-Wort da auftaucht. Das wäre aber viel zu einfach. Also gucke ich, wie wird jetzt eigentlich Weißsein in diesem Roman erzählt? Dann gucke ich, mit der einzigen genuinen Literaturtheorie, die wir haben, Narratologie heißt die, wer spricht? Wer kriegt wie viel Raum beim Sprechen? Wessen Perspektive wird erzählt? Und dann fällt mir auf, wow, ich höre durchgängig nur die Perspektive von Robinson Crusoe. Ja. Er lässt Friday zweimal zu Wort kommen. Ne? Und ansonsten interpretiert er sein Handeln. Also
okay, ich wollte gerade sagen, es darf ja auch seine Perspektive sein. Das Buch heißt ja Robinson Crusoe.
Genau, und es ist natürlich einer der frühesten Romane und der ist aus der Ich-Perspektive erzählt. Aber trotzdem, und jetzt kommt mein Vergleich, gehe ich zurück zum Tempest, zu Shakespeare. Ja, ist ein Drama, klar, ist erstmal sowieso, hat viel mehr Stimmen, aber es ist sehr interessant, weil es wurde erst immer gesagt, ach, der Tempest hat gar nichts mit Kolonialismus zu tun, das haben die wichtigsten Shakespeare-Forscher gesagt. Dann gab es eine Welle von Leuten, die sagten, Shakespeare ist total rassistisch, weil er Othello bringt Desdemona um, weil Caliban ein Tier ist. Und dann habe ich mir den Tempest angeguckt, weil mich interessiert hat, warum adaptieren eigentlich so viele afrikanische Schriftsteller den Tempest? Irgendwas muss doch da drin sein. Und dann fällt mir auf, ja, die ganzen weißen Charaktere sagen ständig was über Caliban. Du bist ein Monster, du bist ein Bastard, du bist ein Fisch, du bist ein Affe, du bist eine Schildkröte. Und dann habe ich mich gefragt, wieso können... Also und dann wird, so wird er auch auf der Bühne oft dargestellt als Monster oder Fisch oder Schildkröte, whatever. Und dann sage ich, aber die sagen doch alle was anderes. Was kann da drin stehen? Aha, ja klar, der Kolonialismus hat ja Menschen, also People of Color, als Tiere erzählt. Okay, jetzt gucke ich mal dagegen, was sagt Caliban eigentlich? Und plötzlich fällt mir auf, Caliban spricht genauso in Blankvers wie Prospero, also wie der Kolonisierer. Er ist also mit der Gebildetste in dem Drama überhaupt. Ah, Caliban spricht über sich selbst. Was sagt er hier? Ich träume, ich weine, ich fühle mich so verletzt. Ach, der fühlt, der ist also gar kein Monster. Und dann singt er am Ende da diesen Freiheitssong. Das heißt, ich gucke immer, wer erzählt was, wer sieht was, was sehen weiße Charaktere über Schwarze und wie viel Widerstand ist vielleicht in dem Text, in dem schwarzen Charakteren Raum eingeräumt wird, ihre eigene Perspektive zu erzählen oder nicht. Caliban tut das. Friday kriegt 0,0 Raum. In dem Moment, als er versklavt wird, legt er seinen Kopf auf den Boden und Crusoe packt seinen Fuß auf den Kopf. Und dann sagt Robinson Crusoe, er sagt nicht, ich denke, er wollte mein Sklave werden. Jetzt wusste ich, er wollte mein Sklave werden.
Ja.
Und das ist eine Art, wie ich Sklaverei erzähle. Also, und das ist sozusagen meine Methode, genau auf die Wörter zu schauen, wie jetzt so ein Selbstverständnis von Sklaverei ist gerecht oder nicht gerecht, Weißsein ist überlegen oder nicht überlegen. Wie wird es in dem Text hergestellt? Dann kann ich es interpretieren und dann kann ich natürlich das auch mit meinen Studierenden auseinandernehmen. Und schon haben wir auch eine Diskussion über die Entstehung von Weißsein und die Entstehung von Rassismus in Gang gebracht.
Wenn man die Würde des Menschen, auch wieder, ich bin ein Freund von sehr kurzen, knappen, zugespitzten Definitionen, also Dingen, die ich auch kapiere. Wenn man die Würde des Menschen definiert als den Unterschied zwischen Subjekt und Objekt, also ja, die Menschenwürde ist das, was mich handelnd sein und bleiben lässt. Würdest du sagen, du forschst letztendlich an der Würde des Menschen?
Ja, ich glaube, ich forsche auf jeden Fall darüber, warum die Würde des Menschen so oft verletzt wird. Und das treibt mich eigentlich schon immer um. Warum tun Menschen einander das an? Also die ganze Geschichte von Folter und ich habe dann mal das Weiße Band gesehen und habe plötzlich viel mehr verstanden, wieso der Nationalsozialismus, ich meine, der Weiße Band spielt, glaube ich, 1920er Jahre.
Kenne ich gar nicht.
Das, Ja, sie spielt in so einem Dorf und es zeigt so total patriarchalische, gewaltvolle Strukturen, wie Männer ihre Frauen schlagen und wie Frauen ihre Kinder schlagen und wie jede Individualität und jedes Wollen und jedes Träumen wirklich aus den Körpern rausgedroschen wird. Und ich glaube, wenn sowas im Kleinen funktioniert, in der Familie über Gewalt, dann funktioniert es auch in der Gesellschaft, in der Gesellschaft selbst drin, aber auch wie ich mit anderen Gesellschaften umgehe. Und das ist immer, das eine speist sich in das andere ein. Also wir reden gerne von der Würde des Menschen und doch wird sie über die Jahrhunderte hinweg eben doch teilweise mit Füßen getreten. Heute viel, viel weniger als in anderen Jahrhunderten. Mhm. Es ist viel mehr Leuten auch sowas ins Bewusstsein gerutscht, was tatsächlich, wo Grenzen, die Grenzen sind enger geworden für viele, aber trotzdem funktioniert das noch immer, dass die AfDler auf den Marktplätzen rufen, absaufen, absaufen.
Ja.
Und da frage ich mich, was passiert da gerade mit dem Menschlichen? Also sie wollen andere Menschen entmenschlichen, aber eigentlich handeln sie total entmenschlicht. Und das ist für mich die Frage bei Würde. Also wie können wir eigentlich wieder menschlicher werden durch Empathie, durch Solidarität, durch meine Demut? Ja, indem ich eben dieses christliche Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt ja auch erstmal, ich muss mich selber lieben. Und oft habe ich das Gefühl, Menschen, die diskriminiert werden, diskriminieren auch weiter. Das ist ja oft das für mich am schwierigsten zu Verstehende. Also so, man weiß, wie schmerzhaft das ist und auf einer anderen Ebene übe ich selber Diskriminierung auf.
Ja, das können die Psychologen ganz gut erklären, warum das passiert. Genau. Also ich meine, das hast du ja auch Gewalterfahrungen in der Familie und auf welche Weise die von wem weitergegeben werden und so. Das dürften ähnliche Mechanismen sein.
Ja, genau. Da verlierst du so ein Gefühl für Grenzen und so ein Gefühl dafür, was eigentlich die Würde ausmacht. Und wenn dir deine eigene Würde genommen wird, dann nimmst du die vielleicht auch schneller, aber nicht nur. Also das wäre ja so eine Opfererzählung, dass alle, die diskriminieren, eigentlich Opfer sind. Aber ich glaube, es ist viel komplexer, wenn man das verstehen will. Warum wird eigentlich die Würde des Menschen von vielen Menschen mit Füßen getreten? Dann sind wir mitten in der Geschichte von Diskriminierung. Und Diskriminierung ist eben nicht, um die Würde zu verletzen. Das ist mir bewusst geworden in meiner Forschung. Diskriminierung dient eigentlich nur dazu, Privilegien zu erhalten. Also ich diskriminiere nicht einfach, um jemanden sozusagen schlecht zu behandeln. Eigentlich diskriminiere ich, damit es mir besser gut geht oder wenn es mir besser geht, dass ich sagen kann, das ist auch richtig so. Also ich glaube, das Beispiel wäre für mich jetzt die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise. Ja. Im Vergleich zu heute sehen wir, Deutschland war gar nicht in der Krise. Was war passiert? 2015, 16 verdreifachten sich die Zahlen derjenigen, die nach Deutschland kamen, um einen Antrag auf Asyl zu stellen. Wirklich demografisch, ökonomisch erschüttert hat das die Bundesrepublik nicht. Bestimmte Ämter waren überlastet, aber die Leute wurden letztlich auch so wegisoliert, dass sie eigentlich in den Alltag gar nicht drin waren.
Nee, null.
Trotzdem gab es diese Flüchtlingskrise.
Ja, Überfremdung.
Ja, genau. Und deswegen genau dieses Wort Überfremdung. Ich glaube, es war eigentlich eine Identitätskrise. Wem dürfen deutsche Zugehörigkeiten und Ressourcen gehören und wem nicht? Und da ging es schon wieder um Weißsein. Die Antwort, das war nämlich eine rhetorische Frage, die Antwort lautete, weißen Christen gehört Deutschland und das Bruttosozialprodukt. Und da gibt es gar keine Notwendigkeit, das zu teilen. Und da stand schon wieder Weißsein als großer Elefant im Raum und keiner hat darüber geredet, sondern es wurde ständig über Integration geredet. Aber es ging nicht um Integration, es ging nicht darum, ob die Leute Deutsch lernen oder nicht. Also das Beispiel Feilriff ist, was ich vorhin gesagt habe, dass er alles macht, ne? Er lässt sich taufen und trotzdem sagt Parsifal am Ende, geh mal zurück, wo du herkommst. Und ich glaube, für eine wirklich solidarische Gesellschaft, sagt man, muss man nicht nur sagen, hier, ihr müsst euch integrieren, sondern die weiße Mehrheitsgesellschaft muss sich öffnen, muss bereit sein, sich zu öffnen und anzuerkennen, Deutschland ist schon lange eine Migrationsgesellschaft. Also 20% People of Color, Musliminnen leben in Deutschland und das gehört zu Deutschland. Und für viele Weiße in Deutschland, ob sie jetzt Atheisten sind oder christlich oder nur christlich sozialisiert, steht trotzdem fest, dass es so ein weißes christliches Kerntum gibt in diesem Deutschsein. Und ich glaube, darüber muss geredet werden und nicht darüber, ob Geflüchtete Gefährder sind oder also diese ganzen Erzählungen, das ist schon wieder diese Reproduktion von, warum brauche ich den Rassismus noch? Weil ich mir erzählen muss, ich als weiße Person habe mehr Recht auf Deutschland und habe mehr Recht darauf, in Wohlstand zu leben, als Menschen in afrikanischen Ländern oder als Geflüchtete, die plötzlich was von meinem Reichtum abhaben wollen. Ne? Und da brauche ich Rassismus für und die Erzählung Weißsein ist überlegen.
Womit du gerade auch das, was du vor ungefähr anderthalb Stunden angekündigt hast, nämlich die soziale Position der Identität gegenüberzustellen, glaube ich, auch gerade beantwortet hast, ne?
Ja, ganz genau. Also,
also das stand noch in meinen Notizen, darum hatte ich da müssen wir noch hin, aber da sind wir ja jetzt.
Ja. Ja, genau. Also es ist so Rassismus positioniert, auch Sexismus. Du wirst sozusagen ja nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht. Du wirst auch nicht als weiße Person geboren, sondern dazu gemacht. Und zwar in Machtkonstellationen. Die lernst du sehr schnell als Kind, wo du wie zu stehen hast. Das ist eine Positioniertheit, die kann ich erstmal als Individuum nicht beeinflussen. Und ich glaube, Identität hat dann sehr viel damit zu tun, wie ich mich dazu verhalte. Ne? Also eine schwarze Identität kann eben auch heißen, ich erkenne, dass ich rassistisch diskriminiert wäre und ich habe jetzt Gruppen gefunden, eine Bürgerrechtsbewegung, in der ich mich als schwarze Person identifiziere und zwar, um mich gegen Rassismus zu wehren. Mhm. Ja, also deswegen ist Identität immer auch nochmal eine Aushandlung mit dieser sozialen Position, ohne dass ich die Macht Prozesse aufheben kann, aber die ganze sozusagen LGBTIQ-Bewegung, die sagt, diese Proud-Bewegung, ja, zu sagen, ihr diskriminiert mich zwar, aber ich liebe meine Liebe. Ja, aber da finde ich dann wieder das Wort sexuelle Orientierung total blöd, weil da steckt immer noch die Idee drin, ach, was kann man ja wählen. Ja, also nochmal eine Konversionstherapie, die jetzt zum Glück verboten ist. Und dann kommst du schon wieder auf den richtigen Weg. Kleber hat mal im Heute-Journal über das Asterix gesagt, ja, der Asterix ist nur für die gut, die Orientierung verloren haben. Hallo? Das ist total heteronormativ, ne? Aber ich glaube, der Begriff Identität hilft besser, weil da auch so ein bisschen Verhandlungsraum, ein bisschen im Englischen sage ich Agency, also Handlungsmacht drinsteckt. Mhm. Was mache ich eigentlich mit der Position, in die mich Machtkonstellationen stellen? Wie verorte ich mich selber darin? Es gibt natürlich Afrodeutsche, die wollen überhaupt nichts mit der Widerstandsbewegung zu tun haben. Das ist auch eine Möglichkeit, deine eigene Identität zu definieren. Und es gibt eben Weiße, die wollen gar nicht damit zu tun haben, dass sie Weiße sind und würden, wenn sie nach ihrer Identität gefragt werden, Alter aufzählen oder Geschlecht oder aber eben in der Regel nicht weiß sein. Ja, weil das nicht Teil ihrer Identität ist, weil sie nicht darüber reflektieren. Aber in der Position, in der sie sich befinden, ist im Weißsein tatsächlich drin, ob ich das jetzt möchte oder nicht.
Susan Arndt, vielen Dank.
Ja, gerne, Heidi.